Zielsetzung ist, dass die Netzkapazität maximal möglich ausgelastet wird. Logischerweise mit Sicherheitsmargen und so weiter. Aber sozusagen das bestehende Netz soll bestmöglich ausgelastet werden. Und wenn das Netz noch Kapazitäten hat, zusätzliche Energie aufzunehmen, dann soll nicht sozusagen statisch abgeriegelt werden, sondern im Gegenteil, dann soll dieser Strom auch ins Netz eingespeist werden können.
Hallo und herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Am 11. Dezember 2025, spätabends, bei Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten, wurde das günstige Stromgesetz mit Zweidrittelmehrheit in dritter Lesung angenommen. Und mit ihm das Elektrizitätswirtschaftsgesetz ELWG. Endlich. Nach so langer Zeit. Die größte Strommarktreform seit der Liberalisierung der Elektrizitätswirtschaft mit dem LWOG Anfang der 2000er. Erneuerbare Erzeuger wollen ins Netz integriert werden, noch sehr viele davon. Das braucht Speicher und Flexibilitäten. Immer mehr Menschen wollen sich selbstbestimmt mit Strom versorgen und diesen auch teilen. Das Stromnetz muss digitaler und robuster werden, auch finanziert. All das braucht Spielregeln und diese werden mit dem neuen ELWG festgelegt. Jetzt hat dieses Paket fast 150 Seiten und mehr als 200 Paragraphen mit zig Absätzen und Ziffern. Das Stück ist doch eher auf der komplexen Seite und lässt trotz Umfang, und das werden wir auch hören, an vielen Punkten doch noch einiges offen bei Design. Und dieses ELWG schauen wir uns heute an. Bei mir sind drei Menschen heute. So ein dickes Paket braucht auch viele Köpfe, um das zu erklären. Franz Angerer, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur.
Hallo Christoph.
Und direkt aus dem Maschinenraum der österreichischen Energiepolitik, zwei der wohl kompetentesten Menschen, wenn es darum geht, das ELWG zu erklären, weil sie natürlich auch live dabei waren, aus der Energiesektion im BMWett, dem Energieministerium, Celine Gucci aus der Abteilung Energierecht.
Hallo.
Und Jasper Geipel aus dem Referat Strom- und Gasmarkt.
Hallo Christoph.
Wunderbar. In alter Tradition, bevor wir reinstarten ins Thema, würde ich euch bitten, euch kurz selbst vorzustellen. Beginnen wir bei dir, Franz. Willkommen bei Petajoule. Bitte stell dich unseren Hörern und Hörerinnen ganz kurz vor.
Ja, Franz Angerer. Ich bin Leiter und Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur. Mittlerweile schon seit 4 Jahren. Und das Strommarktgesetz und alle Gesetze rundherum beschäftigen mich aber schon viel, viel länger als die letzten 4 Jahre. Ganz besonders kann ich mich erinnern an das letzte Paket vor 5, 6 Jahren. Haben wir sehr intensive Diskussionen geführt, vor allem zum Thema Netzintegration.
Das Thema ist noch immer heiß. Celine, schön, dass du bei uns bist. Das erste Mal bei Petajoule für dich. Was gibt's zu dir zu sagen?
Ja, hallo und danke für die Einladung. Mein Name ist Celine Gucci. Ich bin seit fast 1,5 Jahren Referentin in der Energierechtsabteilung im Wirtschaftsministerium und habe zu einer unglaublich spannenden Zeit damals noch im BMK begonnen und habe jetzt das ELWG auf den letzten Kilometern dieses Marathons begleiten dürfen.
Ja, dass ein Marathon war, auf das kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Jasper, wir kennen dich bei Petajoule schon von einer Folge von Ende 2023, also jetzt fast 2 Jahre her. Damals ist es gegangen um die EU-Einigung zum neuen Strommarktdesign, also durchaus auch ein Thema, das für heute fürs ELWG dann relevant geworden ist. Bitte stell du dich auch nochmal ganz kurz vor.
Guten Morgen, danke auch für die Einladung. Jasper Geipel mein Name, ich bin Referent im Strom- und Gasmarktreferat des BMWetz, dort jetzt seit fast 3 Jahren tätig und ich beschäftige mich primär mit Fragen des europäischen und nationalen Marktdesigns und jetzt im letzten Jahr ganz intensiv mit dem ELWG. Du hast es gerade angesprochen, wir haben vor 2 Jahren bereits einmal gesprochen zum Abschluss des europäischen Strommarktes, der europäischen Strommarktdesignreform und diese wickeln wir jetzt auch mit dem ELWG ab oder setzen mit dem ELWG um. Von daher ist das eine runde Sache, dass wir auch darüber sprechen können heute.
Wunderbar. Das hatte ja auch ein Vorgänger mit dem Winterpaket, das auch noch zu Teilen umgesetzt werden musste jetzt beim ELWG. Eigentlich seit 2021 war das schon überfällig, aber Spilled Milk. Wunderbar, dass wir das jetzt haben. Céline, mit dem günstiger Stromgesetz ist ja ein Paket verabschiedet worden, das aus drei Gesetzen besteht. Das LWG ist eines davon, das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Aber kannst du uns noch kurz einen Überblick geben, worum es insgesamt und auch bei den anderen zwei geht?
Ja, genau. Also das günstiger Stromgesetz besteht eben aus drei Artikeln, dem LWG, dem Energiearmutsdefinitionsgesetz und einer Änderung des E-Control-Gesetzes. Und beim Energiearmutsdefinitionsgesetz ist der Name gewissermaßen Programm. Da geht es nämlich darum, eine Definition für Energiearmut festzulegen und eine Grundlage dafür zu schaffen, also für die statistische Erschaffung von Energiearmut und auch für die Beobachtung zu schaffen. Beim E-Control-Gesetz ist es so, dass die Änderungen vor allem auf den Änderungen des LWG fußen. Da braucht es Anpassungen der Organzuständigkeiten, aber auch der Verweise logischerweise und der Terminologie, damit das dann stringent ist.
Und wenn wir uns das jetzt, das LWG rausgreifen, wieso hat es eigentlich ein neues Gesetz gegeben und keine LWOG-Novelle? Also es gibt ja schon das, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetz aus 2010, glaube ich, ist die letzte Fassung, oder nicht die letzte Fassung, die Stammfassung. Wieso ein eigenes Gesetz?
Ja, genau. Also das Ziel war es, gewissermaßen ein ganz neues Betriebssystem für den Strommarkt aufzusetzen und vor allem wegzugehen auch von dieser Doppelstöckigkeit, die das LWOG 2010 kannte, nämlich ein Bundesgesetz, neun Landes-LWOGs und dann war es naheliegend, ein neues Gesetz zu schaffen, das das Betriebssystem für den Strommarkt neu darstellt.
Das heißt, das ist eigentlich schon eine wesentliche Neuerung, dass die Länder jetzt keine Ausführungsgesetze mehr machen müssen, sondern dass mit dem ELWG das für ganz Österreich mal klar ist.
Ja? Richtig.
Okay, super Sache. Du hast auch schon erklärt, dass Teil des günstiger Stromgesetzes /Paketes das E-Control-Gesetz oder eine Novellierung des E-Control-Gesetzes ist. Was ist die Rolle der E-Control dann bei der Umsetzung dieses Gesetzes?
Die E-Control ist, also es gibt in diesem Gesetz gibt's extrem viele Verordnungsermächtigungen, wo die E-Control dann auch Verordnungen in weiterer Folge zu erlassen hat. Das war auch schon zu LWOG 2010 Zeiten so und ist jetzt aber noch ein bisschen stärker. Also da hat die E-Control eine stärkere Rolle bekommen.
Und das ist quasi dann auch eine Erklärung dafür, dass im Gesetz nicht alles bis ins kleinste Detail ausdefiniert ist, sondern eben Verordnungsermächtigungen drinnen stehen, Dinge noch später ausdefiniert werden von der E-Control. Zum Beispiel, weil das auch immer wieder eine Frage ist, die kommt, was ein systemdienlicher Betrieb ist, eines Batteriespeichers dann zum Beispiel, das wird dann die E-Control festlegen. Verstehe ich das richtig?
Ja, absolut. Genau das ist der Gedanke, ja. Wobei man hier, glaube ich, schon auch festhalten muss, dass wir zumindest aus rechtlicher Sicht an einer Vielzahl von Stellen den gesetzgeberischen Spielraum, ich sag mal, nahezu vollständig ausschöpfen in Bezug auf Vorgaben, die wir tätigen können. Häufig hören wir natürlich den Hinweis, dass man es noch detaillierter reinschreiben könnte. Ich glaube aber, dass wir hier den gesetzlichen Rahmen bereits vollumfänglich ausschöpfen. Zum Stichwort Systemdienlichkeit. Ich glaube, das ist ein relativ gutes Beispiel. Der politische Gedanke hier ist, dass Speicher befreit werden von den Netznutzungsentgelten in Bezugsrichtung, sofern sie systemdienlich sich verhalten. Systemdienlichkeit zielt primär darauf ab, dass sie keine Netzengpässe verursachen oder Netzengpässe verschärfen. Das hängt natürlich von der Netzsituation vor Ort ab, auch zeitlich gesehen. Und das ist, glaube ich, relativ intuitiv verständlich, wieso man sowas dann nicht en detail im Gesetz regeln kann, sondern dass hier der Gesetzgeber die Leitplanken setzt und dann die E-Control die Detailregelungen dann noch vornimmt.
Die sicher auch noch sehr herausfordernd wird in der Umsetzung. Ja, das rechtssicher auch festzumachen, was das heißt, systemdienlicher Betrieb. Franz, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ist derjenige mit der meisten Erfahrung hier am Tisch. Was ist für dich der Hauptgrund, wieso es das ELWG jetzt gebraucht hat? Auch vielleicht ein bisschen so in die Vergangenheit blicken.
Das war ich schon sehr nahe. Céline hat vorhin gesagt, wir brauchten und wir brauchen ein neues Betriebssystem in der E-Wirtschaft. Man kann das relativ gut und einfach erklären. Wir kommen aus einem System, das im Wesentlichen über 25 Jahre gegolten hat. Das ist ein System, das sich physikalisch auch an dem orientiert hat, wie es funktioniert hat vor 25 Jahren. Das Stromsystem war ein zentrales System. Es gab einige wenige große Kraftwerke. Der Strom ist in eine Richtung geflossen, zu den Verbrauchern hin. Und dafür war das alte System geschaffen. Das hat sich grundlegend geändert. Wohin gehen wir? Wir gehen in Richtung einer kompletten Dezentralisierung. Wir haben hunderttausende Einspeiser. Der Strom fließt an vielen Stunden im Jahr in die komplett andere Richtung, als wir es gewohnt sind. Dafür ist das alte Rechtssystem nicht mehr zu gebrauchen. Darum braucht es genau dieses neue LWG. Es gibt viele zentrale Begriffe, die rund um dieses Gesetz gekommen sind und immer wieder kommen. Flexibilitäten haben wir schon gehört. Digitalisierung ist ein weiteres. Und was wir auch sehen und hören, es gibt viele neue Marktmodelle, es gibt viele neue Player im Stromsystem. Und für all das braucht es eben dieses neue Betriebssystem. Ich sehe auch unzählige Herausforderungen, gerade für die Netzbetreiber. Die sehen sich mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. Ein ganz einfaches Beispiel dafür. Netzbetreiber waren vor wenigen Jahren, wussten sie nicht, was im Netz passiert. Netzbetreiber haben gewusst, was in einem Umspannwerk passiert. Und das war es im Wesentlichen. Sie haben gewusst, welche Ströme fließen vom Umspannwerk weg, aber sie haben keine Ahnung gehabt, was bei den Kunden passiert. Was müssen Sie jetzt tun? Um Energiegemeinschaften zum Beispiel bewirtschaften zu können, brauchen Sie Viertelstundenwerte bei jedem einzelnen Kunden, müssen diese Viertelstundenwerte matchen, müssen sie bilanzieren. Also das ist ein riesiger Schritt, der hier im gesamten Stromsystem gemacht werden muss, der gerade im Netzbetreiber auch zu sehr, sehr großen Herausforderungen bringt.
Also es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren, Jahrzehnten und deswegen ist es gut, wenn es jetzt das neue, das gesagt, Betriebssystem gibt. Ich gehe jetzt die ersten Teile des Gesetzes ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, weil aus dem BWL-Studium kenne ich noch, es gibt eine Aufbauorganisation, es gibt eine Ablauforganisation, wie die einzelnen Stellen da zusammenarbeiten und das ist im Endeffekt das, was da festgelegt wird. Die Organisation des Strommarkts im Endeffekt, der sich in zwei große Teile aufteilen lässt. Das eine ist der liberalisierte Bereich mit Erzeugung, Handel, Vertrieb, Speicher, hier kommen jetzt mehr auch rein. Und der zweite große Teil, der regulierte Teil mit den Netzbereichen, Verteilnetze und Übertragungsnetze. Im ersten Teil des Gesetzes wird festgelegt, wie dieser Strommarkt aufgebaut ist, wer die Akteure sind, dass es da Regelzonen gibt, einen Regelzonenführer, APG, Bilanzgruppen mit Bilanzgruppenverantwortlichen, die dafür sorgen, dass die einzelnen Bilanzgruppen ausgeglichen sind und da gibt es auch Ausgleiche Energie. Wenn es zu Abweichungen kommt zwischen Erzeugung und Verbrauch, es gibt Erzeuger, Lieferanten, Konsumenten, Konsumentinnen, die auch seit der Liberalisierung ein Recht auf Lieferantenwahl haben. Und das geht noch viel, viel weiter. Und da schauen wir jetzt ein bisschen rein bei den Konsumenten und Konsumentinnen, was denn neu ist für die Konsumenten und Konsumentinnen. Celine, kannst du uns da ein bisschen einen Überblick geben? Was gibt's Neues?
Ja, einiges. Also ich würde mal versuchen, chronologisch durch das Endkundenkapitel ein bisschen durchzuführen. Und beginnen würde ich da mit dem Preisänderungsrecht, das ja relativ weit vorne, relativ prominent angesiedelt ist. Und diese Neuänderung des Preisänderungsrechts ist extrem diskutiert worden und war natürlich auch sehr herausfordernd. Bei dem Thema stehen sie zwei Interessen gegenüber, einerseits die Interessen der Unternehmen, auf Preisänderungen zu reagieren und die dann auch quasi geänderte Marktbedingungen weiterzugeben, andererseits die Interessen der Kunden, über Preisänderungen transparent informiert zu werden und natürlich das Interesse an leistbaren und vor allem nachvollziehbaren Preisanpassungen, die einer gerichtlichen Überprüfung, Stichwort Verbandsklage, standhalten.
Da hat es gerade infolge der Gaskrise, der Energiepreiskrise ja durchaus einige Verfahren gegeben, die Rechtssicherheit nicht gerade erhöht haben, ja.
Das stimmt. Ja. Und ich glaube, die finale Regelung war dann ein Kompromiss, der jetzt eben vorsieht, dass Preissenkungen am Großhandelsmarkt weitergegeben werden müssen nach einer gewissen Zeit und die vor allem auch Transparenz bei dieser ganzen Preisthematik sicherstellen soll. Aber da wird sicher noch, das ist einer der Punkte, der noch diskutiert werden wird, der vermutlich auch vor Gericht noch ausgestritten werden wird. Aber das ist zumindest die Normierung eines gesetzlichen Preisänderungsrechts mal ein erster Schritt in Richtung.
Das ist die Gänsefüßchen-Strompreis-Runter-Garantie, oder?
Die sehr prominente Strompreis-Runter-Garantie.
Genau.
Was gibt es noch im Endkundenkapitel? Ein Recht auf dynamisch, also auf Lieferverträge mit einem dynamischen Preis. Das ist eben so, dass Endkundinnen und Endkunden, deren Stromverbrauch mit einem Smart Meter gemessen wird, ein Recht auf einen Liefervertrag mit einem dynamischen Energiepreis haben. Das bedeutet, dass der Strompreis sich dort bei diesen Verträgen am aktuellen Preis am Großhandelsmarkt orientiert. Die Kunden können also je nach Uhrzeit und Marktlage von niedrigen Preisen profitieren, tragen aber auch das Risiko steigender Strompreise. Lieferanten mit mehr als 25.000 Zählpunkten sind verpflichtet, solche Verträge anzubieten. Die anderen können sie freiwillig bereitstellen. Um die Kunden da über diese ganzen Risiken aufzuklären, gibt es natürlich umfassende Informationspflichten. Genau, so viel dazu. Was ist noch neu? Es gibt Aggregierungsverträge. Die Aggregierung ist jetzt eben die Bündelung von Stromverbrauch und Stromerzeugung mehrerer Kunden. Und sogenannter Aggregator, das kann jetzt ein IVU sein, aber ein unabhängiger Dienstleister, der bündelt eben diese Verbrauchs- und Erzeugungsdaten mehrerer Kunden und handelt dann die gebündelten Mengen am Energiemarkt. Was bedeutet das jetzt? Stromabnahme und Stromeinspeisung werden zusammengelegt und man kann dadurch bessere Marktbedingungen nutzen, Preisschwankungen abfedern, zusätzliche Erlöse erzielen oder Preise, Kosten optimieren.
Ist das dann nur für Haushalte oder auch für Unternehmen?
Das ist für Endkundinnen, also ein Unternehmen kann Endkunde sein. Genau. Was ist noch neu oder anders geregelt? Die Auffangversorgung, die dient jetzt eben der lückenlosen Versorgung bei einem Lieferantenausfall, wenn es beispielsweise eine Insolvenz gibt oder wenn sich jemand teilweise aus dem Markt zurücktritt oder eben der Vorbeugung von inaktiven Kunden. Also wenn ein Kunde sich quasi nicht um einen neuen Vertrag kümmert, dann gibt es eben diesen Auffangversorger, der von der Regulierungsbehörde, also von der E-Control, in einem wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren ermittelt wird. Aber die Auffangversorgung ist natürlich nur zum Auffangen da und dient nicht der dauerhaften
Versorgung. Nur temporär.
Genau. Okay. Noch anders ist und auch schon diskutiert ist die Abrechnungsthematik. Da gab es ja diese Diskussion, ob es eine Jahresabrechnung oder eine monatliche Rechnung gibt. Und jetzt die finale Regelung ist quasi der Regelung vom LBOG 2010 nachempfunden, beziehungsweise die ist beibehalten worden. Das ist jetzt nämlich nach dem neuen System so, dass es grundsätzlich eine Jahresabrechnung gibt, aber eben sofern intelligente Messgeräte installiert sind, die Endkunden ein Wahlrecht haben zwischen einer Jahresabrechnung und einer monatlichen Stromrechnung. Was die bessere Wahl ist, kommt natürlich auf die individuellen Umstände an, ob es einen dynamischen Tarif gibt, nicht. Genau, so viel mal zu den Wrap-up quasi des Endkundinnen-Kapitels.
Super. Auch ein wesentlicher Punkt, Jasper, im Zusammenhang mit Konsumenten, Konsumentinnen, ist der gestützte Preis für begünstigte Haushalte, so heißt es im Gesetz, landläufig bekannt als Sozialtarif. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, wie das funktioniert?
Sicher, sehr gerne. Also insgesamt 287.000 Haushalte profitieren von diesem begünstigten Tarif. Begünstigter Tarif bedeutet, dass die Haushalte für ein Kontingent von 2.900 Kilowattstunden einen maximalen Preis gesichert bekommen von 6 Cent pro Kilowattstunde. Der kann nicht darüber liegen. Gleichzeitig, wenn sie dieses Kontingent überschreiten, dann gilt ein regulierter Preis, der dem aktuellen Marktpreis, dem Quartalsfuture, entspricht. Das ist, ich glaube, aus sozialpolitischer Sicht eine wesentliche Verbesserung. Bei ungefähr 2 Personen pro Haushalt werden ungefähr 500.000 Personen in Österreich von diesem Sozialtarif profitieren. Finanziert wird dieser Sozialtarif von den Lieferanten selber. Das war der politischen Ebene sehr wichtig. So bis zu einem Limit von 60 Millionen. Erst wird dieses, also wenn die Marktpreise beispielsweise sehr stark nach oben gehen und diese 60 Millionen Limit überschritten wird, dann springt im Zweifel der Bund ein.
was uns aus fachlicher Sicht sehr wichtig gewesen ist und ohne dort jetzt in die Details einzugehen, was wir sichergestellt haben, ist, dass im Grunde der Zuschuss in Gänze bei den Verbrauchern landet. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Stromkostenzuschuss, wo durchaus teilweise dieses Zuschusses dann am Ende bei den Versorgern gelandet ist. Und genau, hier haben wir sichergestellt, dass der Zuschuss am Ende wirklich auch bei den Kundinnen und Kunden verbleibt.
Und die 6 Cent sind Energieanteil, Energiepreis netto, oder?
Das ist der Energiepreis. Logischerweise kommen dazu noch Steuern und Abgaben, wobei man da auch nochmal auf die aktuellen Entwicklungen verweisen darf, dass auch die Energieabgabe aktuell gesenkt wird auf das EU-rechtliche Minimum und auch der Förderbeitrag auch abgesenkt wird.
Mhm, genau.
Aber Mehrwertsteuer kommt noch on top.
Und die Netzkosten.
So ehrlich muss man sein.
Genau. Also 6 Cent, das ist sicherlich im Vergleich zur aktuellen Situation im Großhandel etwas, das darunter liegt. Das heißt, einen Zuschuss muss es auf jeden Fall auch seitens der Energielieferanten geben in diese Richtung. Ja. Also sie können günstiger produzieren, aber das ist dann halt trotzdem
absolut.
Etwas, wo sie was leisten müssen. 287.000 Haushalte, das ist eigentlich ziemlich viel. Das ist auch noch der Bezugskreis ein bisschen ausgeweitet worden jetzt auf den letzten Metern des Gesetzes um ein, zwei Gruppen noch mehr. Konkret wird das dann festgemacht an der Befreiung des ORF-Beitrags. Ja.
Exakt.
Ja. Und dann noch ein paar Zusatzbedingungen, die erfüllt werden müssen. Gut, das war so die Konsumentinnen-Seite. Was für Konsumenten und Konsumentinnen natürlich auch immer relevanter wird, ist, sich selbst auch zu beteiligen an der Energiewende. Entweder indem eigene PV-Anlagen Strom produzieren, der eingespeist wird ins Netz, und dann vielleicht sogar in eine Energiegemeinschaft eingespeist wird. Man kann auch aus diesen Energiegemeinschaften beziehen. Und da ändert sich jetzt auch einiges mit dem Gesetz. Céline, das ist dein Spezialgebiet, gell? Und deswegen freuen wir uns, dass du da bist, um uns das ein bisschen zu erklären. Das ELWG neu bringt ja die sogenannte gemeinsame Energienutzung. Wodurch unterscheidet sich dieses neue Konzept von der bisherigen Energiegemeinschaft und was ändert sich dadurch?
Ja, ich würde sagen, dass die gemeinsame Energienutzung sich nicht unbedingt von den Energiegemeinschaften unterscheidet, sondern dass sie quasi dazu kommt, weil jetzt auch die Mitglieder oder das Stromteilen innerhalb einer Energiegemeinschaft durch die Mitglieder gemeinsame Energienutzung ist. Das mag jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend wirken.
Es ist eine neue Überkategorie.
Es ist quasi das Dach, also die gemeinsame Energienutzung ist das Dach für sämtliche Bürgerenergieformen. Und im Wesentlichen bringt die Energiegemeinschaft jetzt eben neue Möglichkeiten mit sich, wie eben die Möglichkeit, Peer-to-Peer-Verträge abzuschließen und Energie einfacher im Sinne von einfach ohne die Gründung einer Rechtsperson teilen zu können. Und die gemeinsame Energienutzung ist jetzt ein Recht sogenannter aktiver Kunden. Aktive Kunden sind jetzt auch neu im ELWG und das sind jetzt im Prinzip Endkunden, die Strom selbst erzeugen oder eigenversorgten Strom speichern, verbrauchen, verkaufen. Genau. Und auch die Mitglieder einer Energiegemeinschaft sind eben aktive Kunden, weil sie selbst eigenerzeugten oder gemeinschaftlich erzeugten Strom eben verbrauchen, speichern und verkaufen. Was ist anders? Was bleibt gleich? Ich würde damit anfangen, was gleich bleibt, nämlich die Möglichkeit, gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen zu installieren und eben auch Energiegemeinschaften, nämlich die bekannten Formen erneuerbare Energiegemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften zu gründen. Möchte man solche Energiegemeinschaften gründen, braucht es weiterhin eine Rechtsperson. Das kommt nämlich, diese Vorgabe kommt aus dem Unionsrecht, die ist unverändert geblieben, aber der Überarbeitung der Strombinnenmarktrichtlinie beziehungsweise bei der Erneuerbaren Energierichtlinie. Deswegen, es braucht weitere Rechtspersonen.
Das heißt, das ist bei der lokalen, der regionalen Erneuerbaren Energiegemeinschaft und bei der Bürgerenergiegemeinschaft, wo man überall eine Rechtsperson gründen muss.
Richtig.
Ein Verein oder.
Ja, richtig.
Genau, ja.
Und auch am Erfordernis der Betriebs- und Verfügungsgewalt wird bei Energiegemeinschaften weiterhin festgehalten. Da hat es auch keine Änderung auf europäischer Ebene gegeben. Genau. Ein Novum ist aber sicher, dass wir bei den finanziellen Vergünstigungen jetzt nicht mehr auf die Energiegemeinschaftsart abstellen, also quasi nicht mehr darauf abstellen, ob das jetzt eine erneuerbare Energiegemeinschaft ist oder eine Bürgerenergiegemeinschaft, sondern auf den Nahebereich, also quasi auf die Netzebene, auf der diese Energiegemeinschaft operiert. Mhm. Und das ist jetzt so, dass man, sobald man im Nahebereich ist, also lokal oder regional, von diesem Ortstarif profitieren kann. Mhm. Also könnte beispielsweise eine Bürgerenergiegemeinschaft, die jetzt eben im Nahebereich tätig ist, in den Genuss eines Ortstarifs kommen, was ja nach dem LWOG 2010-Regime nicht möglich war. Mhm. Was noch neu ist, ist, dass Lieferantenverpflichtungen einzuhalten sind, wenn man gemeinsam Energie nutzt. Das gilt dann jetzt eben auch für die Energiegemeinschaften. Da gibt es nämlich eben diese Schwellen, die kommen aus dem Unionsrecht. Das ist jetzt so, bei Haushaltskundinnen sind es 30 Kilowatt, bei anderen, also auch bei Energiegemeinschaften 100 Kilowatt. Und bei Überschreiten dieser Grenzen sind eben Lieferantenverpflichtungen, die jetzt auch im neuen LWG definiert sind, einzuhalten. Mhm. Beispielsweise sind allgemeine Lieferbedingungen zu legen, und auch bei den Rechnungen gibt es gewisse Erfordernisse, die dann eben eingehalten werden müssen.
Das betrifft die Einbringung von Strommengen in die Energiegemeinschaft, da gelten diese Grenzen.
Genau.
100 kW für Energiegemeinschaften. Das heißt, ein Windrad, wer mit einem Windrad dabei ist, ist schon mal fast automatisch drüber.
Genau, genau. Ja. Das betrifft aber eben nicht nur Energiegemeinschaften, das betrifft eben auch Peer-to-Peer-Verträge, also alle Arten von gemeinsamer Energienutzung, auch die EGEAs. Genau. Und was ist jetzt neu oder was gilt für Unternehmen? Bleiben wir wieder zuerst bei den alten Bekannten. Großunternehmen dürfen weiterhin nur an Bürgerenergiegemeinschaften teilnehmen. Sie sind weiterhin von der Teilnahme an einer erneuerbaren Energiegemeinschaft ausgeschlossen. Mhm. Und auch die bekannte Bürgerenergiegemeinschaftskontrollregelung, also dass die Kontrolle innerhalb einer Bürgerenergiegemeinschaft auf kleine Unternehmen beschränkt ist, bleibt unverändert. Mhm. Bei der gemeinsamen Energienutzung ist es jetzt so, dass eben die EU-Vorgaben vorschreiben, dass sofern ein aktiver Kunde ein großes Unternehmen ist, der sie eben der Energie gemeinsam nutzt, der sich an gewisse Vorgaben zu halten hat, andererseits darf er sich nur innerhalb eines lokal oder region oder geografisch begrenzten Gebiets an einer Energiegemeinschaft, an einer gemeinsamen Energienutzung beteiligen. Da war für uns die Frage, was ist jetzt ein geografisch begrenztes Gebiet? Ist das jetzt ein Mitgliedstaat? Ist es ein Bundesland? Mhm. Umgesetzt haben wir es jetzt so, dass sich dieses große Unternehmen innerhalb der Gebotszone befinden muss.
Also innerhalb Österreichs.
Mhm. Und eine weitere Neuerung für große Unternehmen ist eben, dass sie nur mit Erzeugungsanlagen mit einer Leistung von 6 Megawatt an einer gemeinsamen Energienutzung teilnehmen dürfen. Mhm. Haben sie jetzt eine größere Erzeugungsanlage oder Erzeugungsanlage mit mehr Leistung, muss das quasi durch einen Teilnahmefaktor, ich sage jetzt mal untechnisch, abgeregelt werden.
Okay.
Genau, also das sind so die Neuerungen für große Unternehmen.
Das heißt, sie können dann nur mit diesem Anteil der 6 MW maximal teilnehmen,
genau,
an der,
genau,
Einspeisung. Okay. Okay, wenn ich das richtig verstehe, ist die gemeinsame Energienutzung, gibt es also das Überdach, man muss keine eigene Rechtsperson mehr gründen, um Energie austauschen zu können. Gleichzeitig kann man aber schon lokale und regionale Vorteile genießen, zum Beispiel die reduzierten Netzentgelte, auch wenn man diese Rechtsperson nicht gegründet hat. Was ist dann weiterhin der Vorteil einer Energiegemeinschaft? Oder böse gefragt, weil mir das in Vorbereitung auch gebeten wurde, das einzubringen, ist das dann nicht der Sargnagel für Energiegemeinschaften?
Nein, also so würde ich das jetzt nicht sagen. Es kann schon attraktiv sein, weiterhin Energiegemeinschaften zu gründen, weil ich eben diese Rechtsperson habe, die dann natürlich mit Haftungsbeschränkungen einhergeht. Natürlich ist es aufwendiger, eine Rechtsperson gründen zu müssen. Die Vereinsgründung beispielsweise, da fallen ja auch Kosten an. Ich muss es der Vereinsbehörde melden. Aber ich habe dann vor allem eben diese Rechtsperson, die da ist und mir eben gewisse Vorteile wie die Haftungsbeschränkung liefert. Und ich kann auch das ist auch ein Novum mehr oder weniger. Ich kann nämlich einen Organisator bestellen für die gemeinsame Energienutzung. Das kann ich auch bei Peer-to-Peer-Verträgen beispielsweise, aber vor allem auch in der Energiegemeinschaft. Und die Energiegemeinschaft, also die Rechtsperson Energiegemeinschaft, kann dann mein Organisator sein, der sich halt kümmert um die Kommunikation mit den Marktteilnehmern, mit dem Netzbetreiber und vor allem um die Einhaltung dieser Lieferantenverpflichtungen.
Mhm. Okay.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die gemeinsame Energienutzung der Sargnagel für Energiegemeinschaften ist.
Wunderbar. Du hast jetzt schon öfters Peer-to-Peer-Verträge erwähnt. Kannst du noch kurz darauf eingehen, was das ist und wie das funktioniert?
Das ist tatsächlich eine der meistgestellten Fragen in letzter Zeit. Und ein sehr plakatives Beispiel ist jenes, das, glaube ich, auch in einer Pressekonferenz zum ELWG mal gekommen ist, nämlich, dass ich in meinem Garten Äpfel habe und ich habe zu viele Äpfel und die ernte ich dann und teile quasi über den Gartenzaun mit meinem Nachbarn. Mhm. Und was muss ich jetzt konkret tun? Also ich muss mit meinem Nachbarn oder mit der Person, mit der ich halt einen Peer-to-Peer-Vertrag abschließen möchte, ausmachen, dass wir Energie teilen. Wir brauchen einen privatrechtlichen Vertrag. Mhm. Und anschließend muss ich dem Netzbetreiber Bescheid geben, mit welchen Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen wir eben teilnehmen wollen an dieser gemeinsamen Energienutzung. Und die Messung und Verrechnung, die funktioniert dann genauso, wie man es jetzt schon von den Energiegemeinschaften kennt.
Also man gibt dem Netzbetreiber die Zählpunktnummer, das ist der Einspeisezählpunkt, das ist der Verbrauchszählpunkt und da soll bitte genettet werden.
Genau. Ja. Genau, das bleibt gleich. Mhm. Uns ist gesagt worden, dass es aber wahnsinnig kompliziert ist, für die Netzbetreiber diese neuen Prozesse aufzusetzen. Deswegen gibt es die Möglichkeit erst ab 1. Oktober 2026.
Okay, 1. Oktober 2026. Wenn man die Äpfel dem Nachbar übergibt, ist man im Lokalbereich und profitiert dann auch von entsprechenden Reduktionen bei den Netzentgelten. Verstehe ich das richtig?
Genau so ist es. Genau so ist es.
Da gibt es ja auch ein weiteres plakatives Beispiel, also eigentlich zwei. Das eine ist, meine Eltern in Oberösterreich haben PV-Überschüsse und schenken mir die und die kann ich in Wien verbrauchen in der Wohnung. Ist das auch ein Peer-to-Peer-Vertrag dann?
Richtig, genau. Ja. Das wird jetzt quasi erleichtert. Früher war es dann je nachdem, wo man halt war, wenn man jetzt in Vorarlberg und in Wien war, was notwendig, eine Bürgerenergiegemeinschaft zu gründen.
Genau.
Ja. Wo man dann natürlich auch diese ganzen finanziellen Vorteile nicht gehabt hat, weil es eben auch keinen Ortstarif gegeben hat für die Bürgerenergiegemeinschaften. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist, dass jetzt auch die Eigenversorgung an einem anderen Standort möglich ist. Mhm. Dass wenn ich beispielsweise in der Steiermark mit meiner PV-Anlage Strom erzeuge, ich aber auch an Wohnsitz in Wien habe, könnte ich mich beispielsweise auch über das öffentliche Netz selbst mit meinem Strom versorgen. Das ist jetzt auch eine neue Möglichkeit.
Und das gilt zum Beispiel auch für Unternehmen. Also es gibt eine Produktionsstätte in Mannersdorf, da gibt es eine große PV-Anlage am Dach und ein Vertriebsbüro in Wien und mit den Überschüssen aus der Anlage in Mannersdorf kann man dann auch das Büro in Wien beliefern.
Richtig.
Super, spannend. Und wichtig dabei ist es halt, dass der Stromverbrauch zur gleichen Zeit stattfindet wie die Erzeugung. Es ist nicht bilanziell rückwirkend für einen Monat oder so, sondern es muss gleichzeitig passieren. In denselben Viertelstunden dann wahrscheinlich.
Ja. Exakt. Und auch für die Nutzung des öffentlichen Netzes fallen in dem Fall logischerweise auch Netzentgelte an.
Genau, weil die Distanz zu groß ist, als dass das lokal oder regional wäre.
Exakt.
Ja. Aber der Vorteil ist trotzdem, dass man sich, sage ich mal, mit diesen Mengen dann von Drittbezug entkoppelt und quasi auch absichern kann, sagt, du zahlst mir 6 Cent dafür und das ist es dann. Ja. Okay, super spannende Sache. Ich glaube, dass wenn das gut funktioniert, dann könnte das wirklich sehr viel auch verändern. Gut. Jasper. Für Unternehmen auch relevant und ein neuer Punkt sind die sogenannten Direktleitungen. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, was das ist, wie das funktioniert, so eine Direktleitung und ob das auch dann mit dem öffentlichen Netz irgendwie funktioniert oder ob man da eine eigene Leitung graben muss?
Sehr gerne. Also eine der Intentionen des Gesetzes ist es, die Erzeugung von erneuerbarer Energie besser zu matchen mit dem Verbrauch. Und eine zusätzliche Möglichkeit, die jetzt rechtlich formalisiert geschaffen wird, ist hier die Nutzung von Direktleitung. Was bedeutet das konkret? Es wird eine privat finanzierte Leitung geschaffen zwischen einem Verbraucher, das können auch kleinere sein, nicht nur Unternehmen und industrielle Betriebe, und einem Erzeuger. Und dann findet quasi Eigenverbrauch statt von dem externen Erzeuger durch den Verbraucher. Das ist natürlich eine Möglichkeit, Netzentgelte zu sparen, weil für die Energiemenge, die über die Direktleitung bezogen wird, logischerweise keine Netzentgelte anfallen. Gleichwohl ist es so, dass jene Überschüsse, die dann dass sozusagen für
Bezug von Strom, der weiterhin übers öffentliche Netz läuft, auch Netzentgelte anfallen. Und ebenfalls, wenn der Erzeuger die Intention hat, auch Strom ans öffentliche Netz abzugeben, also die sogenannte Überschusseinspeisung, muss er logischerweise auch den Netzanschluss für diese Überschussleistung beim Netzbetreiber begehen.
Das heißt, es ist gleichzeitig möglich, man hat beispielsweise einen Windpark, 3 Windräder, A6 MW. Von diesen Windrädern gibt es in einer sehr stromintensiven Produktionsstätte eine Direktleitung. Die brauchen einen Teil des Stroms und der Teil, der nicht direkt genutzt wird, geht dann von diesem Windpark ins öffentliche Netz.
Im Wege der Betriebsanlage, wohlgemerkt.
Bitte?
Nein, der Strom, der zu viel produziert wird, der kann natürlich nur über die Direktleitung in die Betriebsanlage und von der Betriebsanlage ins Netz.
Über den gemeinsamen Netzanschluss.
Über den gemeinsamen Netzanschluss, ja.
Ah, okay, verstehe. Das heißt, es gibt nicht am Windpark selbst 2 Anschlüsse, sondern vom Windpark in die Betriebsstätte und von dort aus ins Netz.
Ja.
Aha, okay. Ja, das ist wichtig fürs Verständnis. Ja.
Das macht die Sache auch für den Belieferten durchaus komplex und auch schwierig in vielen Fällen.
Okay, spannend. Aber natürlich für die Mengen, die direkt dann verbraucht, geschluckt werden an der Betriebsanlage, in der Betriebsstätte, fallen keine Netzentgelte an. Ja, was damit wieder attraktiver macht. Ja. Gut, das war das Thema gemeinschaftliche Energienutzung, Bürgerenergie. Wir haben was über die Konsumenten, Konsumentinnenrechte gehört, jetzt über die Peer-to-Peer-Verträge und Energiegemeinschaften, was sich da tut. Gehen wir weiter zum nächsten Thema und es ist ja ganz, ganz bunt gefächert, hängt aber natürlich noch mit den Erneuerbaren zusammen. Franz, dein Lieblingsthema, die Integration von Erneuerbaren ins Stromnetz. Was sind da für dich die Highlights am neuen LLWG?
Das ist ein sehr bunter Strauß an Möglichkeiten, hier zu antworten. Highlights. Ich fange mit einem sehr, sehr kleinen Punkt an, den ich tatsächlich aber als Highlight sehe. Im Kapitel der flexiblen Netzzugänge wurde die Möglichkeit geschaffen, hier dauerhafte, flexible Zugänge zu schaffen. Dauerhaft und flexibel zwischen Netzbetreibern und Netznutzern, das ist ein Einspeiser, ein Speicherbetreiber und auch Entnehmern. Ich halte dieses Kapitel für extrem wichtig und extrem essentiell. Wir kennen bei Netzzugängen nur Begriffe wie Anschlusspflicht, Zugangsberechtigung, Abnahmepflicht, Pflicht zur zeitnahen Ertüchtigung des Netzes. Das sind sehr rigide Forderungen, die wir aus der Vergangenheit kennen, die Netzbetreiber massiv immer unter Druck gesetzt haben. Wir kennen aber auch eine Reihe von vertraglichen Regelungen zwischen vor allem Windkrafteinspeisern und Netzbetreibern, die sich in den letzten 15 Jahren schon darüber hinweggesetzt haben. Das war rechtens nie gedeckt. Jetzt haben diese Firmen die Möglichkeit, hier dauerhaft flexible Netzzugänge zu begehren. Die halten rechtlich dann auch. Das wird einfach dazu führen, dass man in vielen Bereichen die Netze bei weitem nicht so erdüchtigen muss, weil eben diese dauerhafte Flexibilität gewahrt bleibt. Aus meiner Sicht einer der ganz wichtigen Themen.
Was heißt das dann? Zum Beispiel auch wieder ein Windpark mit Gesamt 50 MW schließt sich dann nicht mit einer Einspeiseleistung von 50 MW an, sondern mit weniger. Und
ganz genau so ist es. Wir kennen das. Die Windparks sind zeitlich immer sehr, sehr kritisch von der Genehmigung. Sie brauchen wahnsinnig lang, bis sie genehmigt sind. Dann haben sie endlich eine Genehmigung. Dann wissen sie aber, dass sie noch 5 oder 10 Jahre warten müssen, bis die gesamte Leistung im Netz integriert werden kann. Weil A, der Verteilnetzbetreiber möglicherweise ein Umspannwerk bauen muss, B, der Verteilnetzbetreiber nicht die notwendigen Kapazitäten beim Übertragungsnetz hat. Und es lohnt sich oft, diese Anlagen zu bauen mit 30, 35 oder 40 Megawatt netzwirksamer Leistung für die ersten 5, 7 oder 10 Jahre. Wir kennen das aus der Vergangenheit, wurde oftmals praktiziert. Und für genau diese Möglichkeiten gibt es jetzt auch die Rechtssicherheit, dass sie es so machen können.
Vielleicht darf ich dort noch ergänzen. Die
Also die flexiblen oder die Möglichkeit des dauerhaften flexiblen Netzzugangs besteht sowohl für Erzeuger als auch für Verbraucher und sie bekommen auch dafür ökonomische Anreize. Also sozusagen sowohl beim Netzanschlussentgelt als auch beim Netznutzungsentgelt. Und um das Beispiel mit den Erzeugern auszuführen, im Burgenland wissen wir alle, da gibt es relativ viel Wind. Die Netze sind teilweise schon mit Wind relativ ausgelastet. Aber PV beispielsweise könnte vom Einspeiseprofil komplementär dazu geschaltet werden. Logischerweise gibt es in seltenen Fällen die sogenannte Hellbrise, wo dann die Netze überlastet werden würden. Hier kann sozusagen ein PV-Betreiber zusätzlich dann noch ins Netz gehen. Der würde dann halt in Zeiten der Hellbrise potenziell abgeregelt, aber es ist logischerweise nur in sehr seltenen Fällen der Fall. Und er spart sich Netzanschlussentgelte, um dort sozusagen noch ins Netz hereinzukommen. Also insgesamt ist das eine Möglichkeit für die Erzeuger, schneller ins Netz zu kommen, weniger Netzanschlussentgelte zu zahlen. Und gleichzeitig verbessern wir damit die Auslastung der Stromnetze und senken damit die Gesamtkosten auch für die Verbraucher und Verbraucherinnen.
Da ist natürlich dann auch relevant die Überbauung, also weniger der flexible Netzzugang, sondern ein und denselben Netzanschluss zu nutzen für unterschiedliche Erzeugungstechnologien, PV, Wind zu kombinieren, vielleicht mit einer Batteriespeicher, was dann auch dazu führt, dass man mit weniger Einspeiseleistung auskommen kann.
Ja, ganz genau. Und damit das funktioniert, brauchen natürlich die Netzbetreiber dann Instrumente, um im Falle des Falles auch eingreifen zu können. Und da sind wir bei den Themen Spitzenkappung, Ansteuerbarkeit und so weiter. Diese ganze Toolbox an Instrumenten, die das ELWG auch schafft.
Zählt das auch zu deinen Highlights, Franz?
Danke, du hast das jetzt schon vorweggenommen. Ja, das zweite Highlight, das ich hier für mich auch notiert habe, ist das ganze Thema dynamisch. Für mich ist es die dynamische Netzregelung. Das Gesetz kennt auch eine statische Begrenzung. In der politischen Diskussion haben wir das Thema Spitzenkappung auf und ab diskutiert. Aber für mich als Highlight gilt die Dynamisierung des Netzzugangs. Das ist gleichzeitig eine Riesenherausforderung für die Netzbetreiber. Es ist auch technisch eine große Herausforderung. Dynamische Netzregelung funktioniert jetzt bei einigen wenigen Windparks. Im Verhältnis zu 500.000 Photovoltaikanlagen ist das zahlenmäßig noch sehr, sehr wenig. Wichtig ist, dass Netzbetreiber hier a. verpflichtet werden, b. dass sie die technisch die Anlagen so entwickeln, dass hier dynamische Netzregelungen überhaupt erst möglich werden. Das Gesetz sieht vor, das Ganze für neue Anlagen und für geänderte Anlagen einmal vorzusehen. Wir wissen alle, Photovoltaikanlagen leben die Wechselrichter 15 Jahre, 20 Jahre. Das heißt, wir werden in 15, 20 Jahren sicherlich ein durchgängig dynamisiertes Einspeiseverhalten sehen. Und das ist wirklich eine große Herausforderung, aber es ist unbedingt notwendig, diese Techniken vorzusehen. Wenn wir große Mengen Photovoltaik im Netz haben wollen, und das wollen wir, glaube ich, alle, dann ist es notwendig, hier auch regelnd einzugreifen. Wir haben jetzt 10 Gigawatt Photovoltaik im Netz. Das ist mehr, als wir uns vor wenigen Jahren noch erträumen haben können. Von diesen 10 Gigawatt sind wahrscheinlich 8 Gigawatt absolut ungeregelt und speisen einfach ein, wenn die Sonne scheint. Das führt bei den Netzbetreibern, auch beim Übertragungsnetzbetreiber, zu massiven Problemen. Und darum ist es notwendig, hier diese Regelungen zu treffen, die hier im Gesetz auch vorgesehen sind. Unbedingt notwendig. Es ist gut, dass sie kommen. Netzbetreiber sind damit extrem gefordert, hier ein System auszurollen. Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass es da ist.
Dynamische Netzregelung heißt, dass je nachdem, wie der Zustand des Netzes gerade ist oder prognostiziert wird, mal mehr, mal weniger eingespeist oder bezogen werden kann. Habe ich das richtig?
Genau, also Zielsetzung ist, dass die Netzkapazität maximal möglich ausgelastet wird. Logischerweise mit Sicherheitsmargen und so weiter, aber sozusagen das bestehende Netz soll bestmöglich ausgelastet werden. Und wenn das Netz noch Kapazitäten hat, zusätzliche Energie aufzunehmen, dann soll nicht sozusagen statisch abgeregelt werden, sondern im Gegenteil, dann soll dieser Strom auch ins Netz eingespeist werden können.
Ein Beispiel dafür, Jasper, ist ja die Spitzenkappung. Gibt es für Photovoltaik und für Windkraft. Kannst du uns noch kurz erklären, was das dann praktisch heißt für neue Projekte? Da gibt es ja auch zwei Phasen. Die dynamische ist ja erst dann Zukunftsmusik, sage ich.
Genau. Also die Spitzenkappung für Wind ist sofort ab Einführung Anfang 27 dynamisch ausgelegt. Ich glaube, die Windparks, die gebaut werden, das sind einfach deutlich größere Projekte. Da ist die dynamische Ansteuerbarkeit schon sozusagen schneller möglich. Bei PV sehen wir eine gestaffelte Einführung vor. Für größere Anlagen muss die Ansteuerbarkeit und die dynamische Begrenzung früher stattfinden als für, ich sag mal, die Vielzahl von kleinen PV-Anlagen. Da geben wir den Netzbetreibern etwas mehr Zeit. Bei der Spitzenkappung für PV kann der Netzbetreiber die netzwirksame Leistung auf bis zu 70% der Engpassleistung abregeln. Das ist in Verhandlungen etwas angepasst worden. Ursprünglich stand da mal 60% im Entwurf. Jetzt sind es besagte 70%. Bei der Windkraft ist eine Abregelung bis auf 85% der Leistung möglich, gleichzeitig aber mit der Begrenzung der maximal jährlich unentgeltlich gekappten Energiemenge von 1%.
Okay, das heißt, das ist nach oben hin beschränkt dann auch.
Genau, um Planungssicherheit auch für die Erzeuger zu bieten.
Um vorher zu wissen, mit wie viel potenziellen Einbußen sie rechnen, kalkulieren müssen.
Ja, Stichwort Bankability, das ist ganz entscheidend, dass sie auch zur Bank gehen können und sagen, ja, wir werden nicht x-beliebig abgeregelt, sondern es ist halt begrenzt auf besagte Menge.
Ja. Beziehungsweise darüber hinaus gibt es noch das Engpassmanagement, das ja dann auch Entschädigungen vorsieht.
Absolut. Ja. Im Anlassfall muss natürlich der Netzbetreiber auch weitergehend abregeln können, wenn es wirklich die Netzsituation erfordert. Ich glaube, wir hatten im letzten Jahr schon an dem einen oder anderen Zeitpunkt die Situation, wo nahezu die gesamte Last im Netz durch PV abgedeckt worden ist. In Deutschland ist das auch immer häufiger der Fall. Franz hat das vorhin angesprochen, eine Vielzahl von diesen Bestandsanlagen sind nicht steuerbar. Das stellt die Netzbetreiber tatsächlich vor große Probleme. Und von daher jetzt die Vorgabe, dass für neue Anlagen, die eine Steuerbarkeit eigentlich bis auf wirkliche Kleinstanlagen bis 3,68 kWp, diese auch ansteuerbar sein müssen durch den Netzbetreiber.
Das gilt dann nur für neue Anlagen, nicht für die 500.000 bestehenden Anlagen. Gäbe es für die auch eine Möglichkeit, eine Ansteuerbarkeit herzustellen oder irgendwie gehen damit Benefits einher?
Ich glaube, diese Anforderungen an Ansteuerbarkeit und Spitzenkappung, die gelten für neue Anlagen, aber auch für wesentlich geänderte Anlagen. Und wir schaffen mit dem Gesetz durchaus auch ökonomische Anreize, beispielsweise die netzwirksame Leistung anzupassen, zu reduzieren, beispielsweise durch den Einsatz eines Speichers kann die netzwirksame Leistung reduziert werden, weil man halt sagt, man möchte nicht mehr oder man speist nicht mehr zur Mittagszeit mit der PV-Anlage ins Netz, sondern speichert es in den heimischen Speicher ein. Und diese dadurch frei werdende netzwirksame Leistung, die kann entsprechend auch zurückgegeben werden.
Der Jasper hat jetzt den letzten Punkt meiner Highlights schon angesprochen. Die Netzbetreiber sind angehalten, im Gesetz sich auch Maßnahmen zu überlegen, wie sie netzwirksame Leistungen frei bekommen bei den Bestandsanlagen. Sie werden in den allgemeinen Bedingungen hier Maßnahmen vorschlagen und Maßnahmen schaffen, wie sie kontrahierte Leistungen reduzieren bei den Bestandsanlagen. Das heißt, es können durchaus monetäre Anreize sein für eine PV-Anlage, die beispielsweise mit 15 kW im Netzzugangsvertrag aufweist, diese Leistungen einfach deutlich zu reduzieren. Hier sind die Netzbetreiber angehalten, im Bestand auch sich was zu überlegen, wie sie hier zusätzliche Leistungen frei bekommen. Das wird dazu führen, dass wahrscheinlich sehr viele Speicher auch zusätzlich und nachträglich gebaut werden. Ist ein Anreiz, den ich für sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant halte.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um dann eben die 500.000 Anlagen netzverträglicher auszugestalten.
Darf ich nur mal kurz einhaken?
Ja, sicher.
Genau, weil ursprünglich ist das Thema hier, wie wir die Erneuerbaren besser integrieren ins System. Und wir haben jetzt gerade relativ lang über sozusagen die Toolboxen gesprochen, die auch bei den Netzbetreibern mit dem EWG geschaffen werden. Gleichzeitig aber geht das einher mit einer deutlichen Ausweitung von den ökonomischen Anreizen, sowohl für Einspeiser als auch für Verbraucher. Und da haben wir eine Vielzahl von zusätzlichen Anreizen. Wir haben es gerade gesagt, mit der Rückgabe von Kapazitäten, aber auch durch das stringente Abstellen auf die netzwirksame Leistung anstelle von der Engpassleistung bei der Bemessung beispielsweise für Netzanschlussentgelte. Das heißt, es gibt einen ökonomischen Anreiz, die netzwirksame Leistung, also die Anschlussleistung, gering zu halten. Mhm. Wir schaffen den Rechtsanspruch auf dynamische Stromtarife und sozusagen der Gedanke ist hier, dass Kundinnen und Kunden bevorzugt dann Strom verbrauchen, wenn er tatsächlich gerade im Überfluss vorhanden ist. Und da werden wir später vielleicht nochmal drüber reden, über die zeitvariablen oder dynamischen Netztarife. Auch da gibt es sozusagen wiederum den Anreiz für Verbraucher, Strom bevorzugt dann zu verbrauchen, wenn zum einen die Netzsituation es zulässt und zum anderen, wenn der Strom, wenn viel erneuerbarer Strom günstig im Netz verfügbar ist. Also zum einen ökonomische Anreize und dann im Anlassfall die Eingriffsmöglichkeiten für die Netzbetreiber.
Ich würde gerne nochmal zurückgehen zur PV-Spitzenkappung, die jetzt bei 70% angesetzt ist und de facto, also wenn man sich das anschaut und wenn man sich anschaut, was auch so ein normaler Eigenverbrauch ist, dann kommt eine Anlage kaum über diese 70% der Modulspitzenleistung, was die Einspeisung betrifft, sofern das nicht eine ertragsmaximierte 30 Grad Richtung Süden ausgerichtete PV-Anlage ist. Also ich glaube, da muss man auch wenig Angst haben, dass das tatsächlich dann sehr oft vorkommt. Zumal das ja auch neue Anlagen betrifft oder geänderte Anlagen betrifft und die gehen dann eher auch in die Richtung, dass ergänzt wird um eine in Süden ausgerichtete 90 Grad Fassadenanlage, die dann im Winter vielleicht mehr Strom bringt, aber insgesamt natürlich auch die Einspeisung wieder nach unten drückt, weil weniger Spitzenleistung da ist oder Ost-West-Anlagen, die auch selten über diese 70% der Modulspitzenleistung kommen.
Ja, absolut. Also die Auswirkungen am Ende für die PV-Erzeuger werden nicht besonders spürbar sein. Davon gehen wir stark aus. Gleichzeitig aber ist es schon so, dass die Netzbetreiber ihre Netze planen mit der Anschlussleistung. Und das ist im Regelfall in der Vergangenheit die Engpassleistung gewesen. Das heißt, da gab es durchaus, also auf Seiten der Netzbetreiber hat es durchaus signifikant höhere Auswirkungen, weil einfach mehr Netzkapazität frei wird.
Also Engpassleistung ist dann nicht die Modulleistung, sondern meistens die Wechselrichterleistung, wenn ich das richtig verstehe. Muss auch nicht unbedingt das vereinbarte Ausmaß der Einspeiseleistung sein. Ja. Gut. So, wir haben jetzt das Thema Integration der Erneuerbaren, Spitzenkappung, Ansteuerbarkeit von Erzeugern, flexible Netzzugänge durchbesprochen. Jasper. Ein wesentlicher Punkt, damit die Integration funktionieren kann, sind natürlich nicht nur die Regelungen bei den Netzzugängen, sondern auch Speicher und Flexibilitäten. Vielleicht fangen wir mit den Speichern an. Was sind aus deiner Perspektive die interessanten Punkte hinsichtlich Batteriespeicher, Pumpspeicher, generell Speicher, Stromspeicher in diesem Gesetz?
Sehr gerne. Ich glaube, es war der Politik und unserer Hausführung ein ganz wesentliches Anliegen, die Rahmenbedingungen für Stromspeicher mit dem ELWG substanziell zu verbessern. Und ich glaube, die wesentliche Message hier ist, dass mit dem ELWG kleine Speicher, also Heimspeicher, insbesondere Batteriespeicher, mit den großen Pumpspeichern rechtlich gleichgestellt werden bei neuen Anlagen. In der Vergangenheit im LWOG waren große Pumpspeicher über 1 MW Leistung von den Netznutzungsentgelten in Bezugsrichtung ausgenommen und kleine nicht. Das war natürlich eine Diskriminierung von kleineren Batteriespeichern insbesondere. Das heben wir auf. In Zukunft sind alle neuen Speicher von den Netznutzungsentgelten in Bezugsrichtung ausgenommen
sofern sie sich systemdienlich verhalten. Ich glaube, das, also diese Gleichstellung ist die wesentliche Neuerung des ELWGs.
Mhm. Und was diese Systemdienlichkeit ist, das hast du am Anfang schon kurz angesprochen und ist etwas, das die E-Control dann noch genauer aus definieren wird. Diese
ganz genau. Wenn man es plakativ runterbrechen möchte, kann man sagen, systemdienlich ist, was Systemkosten senkt.
Mhm.
Und zielt dabei insbesondere auf die Netzkosten.
Das heißt, bessere Auslastung von Netzen damit erreichen und nicht eine Überbelastung der Netze.
Ja, ganz genau. Also wir erwarten auf fachlicher Sicht, analog zu Deutschland, wo es die Netzentgeltbefreiung für Speicher bereits gibt, einen ziemlichen Speicherboom, der kommen wird mit der Kundmachung des ELWGs. Und da bekommen wir von den Netzbetreibern bereits den Hinweis, das wird schwierig, diese ganzen Speicher ins Netz zu integrieren, insbesondere dann, wenn sie sich halt, wenn sie potenziell Netzengpässe verschärfen.
Ja.
Also, und genau.
Oder das Kapazitäten soll blockieren.
Und ja. Kapazitäten blockieren, ja. Genau. Und das soll mit dem Verweis auf Systemdienlichkeit vermieden werden.
Mhm. Okay, verstehe. Ja. Das ist natürlich noch eine große Herausforderung für die Regulierungsbehörde, aber sicher auch ein wichtiger Punkt. Wenn wir an Speicher denken, dann betrifft das ja nicht nur die, die im Keller zu Hause stehen und dort stationäre Batteriespeicher sind, sondern auch die rollenden. Mit immer mehr Elektroautos kommen natürlich auch mobile Energiespeicher, Stromspeicher ins Spiel und damit auch ein größeres Potenzial. Was ist im ELWG zum Thema bidirektionales Laden denn drinnen?
Genau, vielleicht generell ein paar Worte zum Themenkomplex E-Mobilität. Mhm. Ich hatte es eben schon angesprochen, die Gleichstellung, auch die Batteriespeicher im E-Auto werden den anderen Speichern gleichgestellt. Das heißt, auch dieser Speicher kann genutzt werden für bidirektionales Laden. Er kann teilnehmen an Flexmärkten. Er kann Arbitrage gewinnen, beispielsweise durch die Einspeicherung in Zeiten niedriger Strompreise und Ausspeicherung dann, wenn die Strompreise hoch sind. Also auch all das ist möglich. Zweite wesentliche Verbesserung für die Nutzer von E-Mobilität ist die Möglichkeit des smarten Ladens, Stichwort dynamische Stromtarife, Stichwort zeitvariable Netzentgelte. E-Mobilität wird dadurch substanziell attraktiver finanziell. Und der dritte Punkt ist die Vorgabe, dass die E-Control-Messkonzepte ausgestalten soll, auch für bidirektionales Laden. Konkret ermöglicht das, dass in dem Speicher des Autos Strom aus der heimischen PV-Anlage eingespeichert werden kann, als auch Strom aus dem Netz und dann im Nachhinein aufgeschlüsselt werden kann, woher der Strom kommt. Mhm. Das heißt, potenziell ist dieser Strom auch, wenn er denn von der heimischen PV-Anlage kommt, weiterhin förderbar.
Okay, weil das für die Elektroautoförderung relevant ist, oder?
Förderbar, sofern die PV-Anlage von einer Förderung profitiert.
Okay, verstehe. Mhm. Ja, das Thema bidirektionales Laden bzw. Einspeisung auch aus dem Batteriespeicher ins Netz wird er dann eher, glaube ich, beschränkt durch Herstellerfreigaben, Kommunikationsprobleme zwischen dem Auto, der Ladestation und dem Netz. Denn bei den regulatorischen Vorgaben, ich glaube, da wird sich im Jahr 2026 wahrscheinlich auch noch sehr viel tun, um das auch in die Breite bringen zu können. Wichtig einmal, dass zumindest jetzt auch der regulatorische Rahmen da das hergibt. Wenn wir genereller auf das Thema Flexibilitäten springen, so führt das ELWG auch eine sogenannte gemeinsame Flexibilitätsplattform ein. Was ist das?
Genau, also mit dem ELWG wird diese besagte Flexibilitätsplattform geschaffen. Die zielt darauf ab, dass Flexibilitäten von den Netzbetreibern, die sie brauchen für die Bereitstellung ihrer Dienste, dass sie diese Leistung marktlich beschaffen und nicht mehr über rein bilaterale Verträge mit einzelnen Großverbrauchern. Das ermöglicht, dass auch kleinere Erzeuger, beispielsweise Speicheranbieter, beispielsweise Aggregatoren, Flexibilitätsdienstleistungen anbieten können. Beispielsweise für die Netzreserve. In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass Netzreserve primär von großen thermischen Kraftwerken bereitgestellt worden ist. In Zukunft kann die Netzreserve auch
von besagten kleineren Akteuren bereitgestellt werden. Und die Netzbetreiber rufen diese Flexibilitäten ab über diese Beschaffungsplattform.
Mhm. Kann man das so interpretieren, dass es eine neue Hierarchie, sage ich mal, im operativen Eingriff in den Netzbetrieb ist? Man hat da die Spitzenkappung quasi einmal als eine Ebene, dann die Flexibilitätsplattformen drüber als eine weitere anreizbasierte Möglichkeit, Flexibilitäten bereitzustellen und dann nochmal drüber, sage ich mal, Netzreserve und Engpassmanagement.
Absolut. Ja. Du hattest es angesprochen, die Netzbetreiber verfügen künftig über eine Vielzahl von Tools, von Flexibilitätsinstrumenten, auf die sie zurückgreifen können. Das konkrete Ranking wird noch en Detail auszugestalten sein im Zuge der Einführung dieser Flex-Plattform. Gleichzeitig haben wir verankert, dass die Netzbetreiber prioritär auf die kostengünstigen Flex-Optionen zurückgreifen müssen.
Und wenn wir von Netzbetreibern sprechen, dann ist das nicht nur der Übertragungsnetzbetreiber, die APG, sondern was jetzt die Flexibilitätsplattform betrifft, primär die Verteilnetzbetreiber, oder?
Auch die sowohl als auch. Der Netzreserve ist es sicherlich auch die APG, die dann auf die Flex-Plattform zurückgreifen wird. Aber man könnte sich auch diverse andere Produkte vorstellen. In der Vergangenheit oder jetzt zuletzt mit dem Blackout auf der Iberischen Halbinsel haben wir häufiger über Momentanreserve-Trägheit gesprochen. Auch das wäre eine Option, dass diese Dienstleistung über die Flex-Plattform dann am Ende beschafft werden würde. Mhm.
Wir kommen jetzt eh schon langsam in Richtung Netzbetreiber und schau auf die Uhr. Wir sind schon ziemlich fortgeschritten, aber das ELWG ist halt ein Riesending. Die Celine muss dann weg, deswegen drücke ich ein bisschen auf die Tube oder du stehst dann einfach auf und gehst. Und wir diskutieren mit Franz und Jasper weiter. Du hast das zuerst schon ein bisschen erwähnt, Jasper, Netznutzungsentgelte, die zeitvariabel oder auch lastvariabel unterschiedlich sein können. Netzentgelte für unterbrechbare Leistungen hat schon immer gegeben. Neu sind solche für regelbare Leistungen.
Ich glaube, die wesentliche Neuerung hier ist rechtlicher Natur. Und zwar, die Verbraucher und Erzeuger haben einen Anspruch darauf, auf diese unterbrechbaren Tarife zurückzugreifen. Mhm. Und die E-Control hat in diesem Fall ökonomische Anreize zu setzen. Also im Grunde bekommen sie den Rechtsanspruch auf reduzierte Netzentgelte, sofern sie dem Netzbetreiber diese Eingriffsmöglichkeit via unterbrechbarer oder regelbarer Tarif geben. Das ist eine Möglichkeit, die allen neuen, also die Verbrauchern und Erzeugern zur Verfügung steht. Die können sie nutzen, müssen aber nicht.
Wie kann man sich das dann vorstellen, beispielsweise diese regelbare Leistung? Man hat ein garantiertes Ausmaß an 4-5 kW Bezugsleistung zum Beispiel und dann ein Fenster zwischen 5 und 8, das durch den Netzbetreiber regelbar ist?
Das ist oder? Tatsächlich völlig flexibel verhandelbar zwischen dem Netznutzer und dem Netzbetreiber. Okay. Also man kann durchaus einen gewissen Block als Netzleistung reservieren und dann einen zusätzlichen Block variabel. Ich glaube, insbesondere im Zusammenspiel mit Speichern wird es viele Netznutzer geben, die diese Flexibilität bereitstellen können. Es gibt viele, also ich glaube, wir haben über 100.000 Heimspeicher bereits in privaten Händen. Die können tatsächlich sozusagen ihre Netzentgelte reduzieren, indem sie den Netzbetreiber eine gewisse Flexibilität geben. Und die können sie ihm auch anbieten. Bei ihnen geht zu Hause nicht das Licht aus, weil sie ja im Zweifel auf den Speicher zurückgreifen können.
Spannend, ja. Ja, und auch für Betriebe wahrscheinlich relevant, die gewisse Flexibilitäten haben, dann noch.
Ja, gerade für Betriebe. Die E-Control hat gerade in ihrer Novelle zu den SNEs 2026 ein Konzept diesbezüglich auch veröffentlicht. Da sieht man, dass sich Betriebe auf der Netzebene 3 durchaus substanzielle Mengen an Entgelten einsparen können, sofern sie dem Netzbetreiber eine gewisse Eingriffsmöglichkeit geben. Wie gesagt, das ist auf rein freiwilliger Basis gegen die Gewährung von ökonomischen Anreizen. Und diese ökonomischen Anreize sollen so ausgestaltet werden, dass zwar zum einen der Verbraucher oder der Netznutzer davon profitiert, aber dass gleichzeitig auch natürlich bei dem Rest durch erhöhte Systemeffizienz, auch niedrigere Kosten ankommen.
Diese SNEVO, die Systemnutzungsentgelteverordnung, die ja festlegt, wie die Netzentgelte ausschauen fürs nächste Jahr, gibt es, glaube ich, im Entwurf, müsste dann bald auch wahrscheinlich final kommen. Und die sieht das erstmals vor, diese Netzentgelte für regelbare Leistung und auch diese reduzierten Sommernetztarife für die Netzebene 7. Das ist auch wahrscheinlich eine Art an zeitvariablen Netzentgelt, sehr statisch und ein großes Fenster, aber durchaus einmal ein interessanter Ansatz, da zwischen April, 1. April und Ende September zwischen 10 und 16 Uhr soll es reduzierte Systemnutzungsentgelte für Netzebene 7 geben. Wer mehr Strom in diesem Fenster verbraucht, zahlt im Endeffekt dann weniger Netzentgelte. Also nicht durch den Mehrverbrauch, da zahlt man dann in Summe mehr, aber wenn man Verbrauch verschiebt.
Ja, genau.
Genau. Gut, alles, das funktioniert natürlich nicht ohne Smart Meter. Vielleicht können wir noch ganz kurz darauf eingehen, was tut sich bei den Smart Mietern?
Ganz kurz die wesentlichen Änderungen im Vergleich zum vergangenen Entwurf. Wir haben auf der einen Seite die Minimis-Regelungen eingeführt in Bezug auf die Übermittlung von den 15-Minuten-Werten bei Verbrauchern, die weniger als 1500 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen, ist der Netzbetreiber nicht verpflichtet, die Übermittlung von den 15-Minuten-Daten sicherzustellen. Gleichzeitig aber haben wir fest verankert, dass jeder Netzbenutzer das Recht hat auf diese Übermittlung der 15-Minuten-Daten. Und du hast es gerade angesprochen mit dem Sommersonnentarif der E-Control, der 26 eingeführt wird, wo man niedrigere Netznutzungsentgelte 26 bekommt. Von diesen profitiert man nur, wenn tatsächlich die 15-Minuten-Daten übermittelt werden. Das heißt, ich kann wirklich nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern raten, sicherzustellen, dass 15-Minuten-Werte übermittelt werden, weil dann profitiert man tatsächlich 2026 schon direkt von niedrigeren Netzentgelten.
Genau, das kann man in der Regel machen, indem man sich in das Online-Portal des Netzbetreibers einloggt und dort kann man das aktivieren oder umstellen. Es gibt wahrscheinlich auch einen Kundenservice, wo man das machen kann. Aktuell ist nämlich der Standardfall, und das ist schon was, das sich durchs ELWG ändert, dass diese Smart-Meter-Werte nur einmal am Tag und dann für einen Tageswert übermittelt wird. Neu ist, dass für Verbrauchsanlagen größer 1500 Kilowattstunden, und das ist auch wieder gestaffelt, glaube ich, bis wann was verfügbar sein muss, Viertelstundenwerte der Standardfall sind. Ist das, was das auch auf die bestehenden Smart Meter gültig ist, oder geht es da um neue Smart Meter? Das ist auch für alle bestehenden, oder?
Das gilt auch für alle bestehenden, ja, ganz genau.
Okay, super Sache. Und natürlich auch relevant, wenn man diverse zeitvariable Tarife sowieso auch in Anspruch nehmen will. Dynamische Tarife braucht es das auf jeden Fall auch. Gut, wir sind beim Thema Netzausbau, Netzplanung, Netzfinanzierung. Unser letzter großer Block. Jasper, wie verändern sich die Planungspflichten der Netzbetreiber? Und man hat ja immer wieder auch gehört, es soll mehr Koordination zwischen dem Übertragungsnetzbetreiber und den Verteilnetzbetreibern geben. Stimmt das?
Ja, ich glaube, hier ist die wesentliche Änderung gegenüber dem vorherigen Entwurf, dass die Pflicht, Verteilernetzentwicklungspläne zu erstellen, massiv ausgeweitet wird. Ich glaube, die Zielpunktschwelle, ab der Netzbetreiber diese Pläne erstellen müssen, ist abgesenkt worden auf 1000 Zählpunkte. Das bedeutet, dass von unseren knapp 120 Netzbetreibern künftig 80 Netzbetreiber besagte Pläne erstellen müssen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil damit sichergestellt wird, dass der Netzausbau in Österreich antizipativ erfolgt und unter Berücksichtigung von künftigen Trends im Bereich Elektrifizierung, was es an Speicherflexibilitäten gibt und so weiter. Also es wird sichergestellt, dass die Netze effizient ausgebaut werden und auch kosteneffizient betrieben werden.
Habe ich das richtig verstanden, dass 40 von 120 Netzbetreibern weniger als 1000 Zählpunkte haben?
Ungefähr,
Ja, wow.
Etwas weniger.
Okay, das hätte ich mir nicht gedacht, dass das so viele, so kleine sind. Interessant.
Ah ja, genau. Und noch zur Koordination mit der APG. Mhm. Hier ist vorgesehen, dass die Netzbetreiber oder die Verteilnetzbetreiber ihre Planungsprämissen und die Flexpotenziale, also ihre Annahmen, auch mit der APG teilen über eine gemeinsame Internetplattform. Das heißt, es wird nicht bilateral laufen, sondern sozusagen über eine digitale Plattform. Und dann, dass die Netzbetreiber die APG kann dann darauf reagieren, eine Stellungnahme abgeben, und die Netzbetreiber müssen diese Stellungnahme der APG prioritär berücksichtigen. Hier ist der Gedanke, dass es teilweise Trade-offs gibt, ob man jetzt einen neuen Windpark im Verteilnetz oder im Übertragungsnetz anschließt. Und hier ist der Gedanke, dass insgesamt die systemkosteneffizienteste Lösung dann am Ende angestrebt wird.
Mhm. Ein Themenbereich, der auch immer relevant war, ist die Behandlung der Netzanschlussanträge. Da ist bisher das First-in-First-come-First-serve-Prinzip, also nach der Reihenfolge gewesen. Gibt es da irgendwelche Änderungen im LWG oder ist das noch der E-Control überlassen, da was zu ändern? Vielleicht auch das mehr in Richtung Systemdienlichkeit auszurichten?
Ja, ich glaube, muss man schon einschränkend sagen, wir haben kein reines First-Come-First-Serve im klassischen Sinne, sondern wir haben eher ein First-Ready-First-Serve. Ah. Die Anträge müssen da sein. Es gab jetzt vor kurzem eine Guidance der Kommission zu Netzanschlüssen, und da ist eigentlich sozusagen, wird darauf hingewiesen, dass man eher in Richtung First Ready gehen sollte, gleichzeitig aber durchaus mit der Option auf eine Veränderung der Antragspipeline. Das ist nicht vorgesehen im aktuellen Entwurf. Wieso nicht? Ich glaube, das ist aus fachlicher Sicht relativ leicht zu begründen. Wir werden in Österreich mit dem EWG aufgrund der angesprochenen Verbesserung der Rahmenbedingungen in Zukunft einen Speicherboom sehen, so wie er in Deutschland gerade ist. Und wenn ich jetzt Netzbetreiber frage, okay, wieso wollt ihr die Pipeline anpassen, dann ist es ja, okay, wir wollen Speicher vorrein. In Deutschland sind wir jetzt gerade bereits einen Schritt weiter. Dort blockieren die Speicheranschlussbegehren die komplette Pipeline, sodass dort wir eigentlich eher wieder so weit sind, dass wir sie zurückstellen müssen. Gleichzeitig gibt es auch noch weitere Erwägungen, die damit einhergehen. Trade-offs sozialpolitischer Natur. Ja, ich meine, soll jetzt ein Speicher vorgereiht werden vor einem Krankenhaus beispielsweise oder kritischer Infrastruktur? Wie ist die Reihenfolge zwischen Erzeugern und großen Verbrauchern? Ich glaube, das ist keine rein netztechnische Frage, sondern durchaus eine, wo es eine gesamtpolitische, gesamtgesellschaftliche Lösung braucht. In Holland haben sie diesbezüglich einen relativ intensiven Prozess am Laufen. Ich glaube, das, was wir mit dem EWG machen, ist, dass wir vorgeben, dass in den VNAPs evaluiert werden soll, ob es nicht bessere Reihenfolgen geben würde. Und wenn es diese gibt, dann kann man auf Basis dieser Evidenzgrundlage dann auch relativ zügig entscheiden und sich was Besseres überlegen.
Ich kann das nur unterstreichen. Ich kenne das aus den Diskussionen mit den Netzbetreibern. Es gibt unheimlich viele Anfragen bei den Netzbetreibern, Speicher ins Netz zu nehmen. Vor allem in Einspeiserichtung macht das natürlich ein riesiges Problem. Und wenn ich 1 Gigawatt in Einspeiserichtung die Netze blockiere, dann weiß ich genau, dass ich die nächsten 10 Jahre keine Windkraftanlage mehr ins Netz integrieren kann. Und genau aus diesem Grund sind diese Flexibilitäten einfach so wichtig, die man hier gerade für Speicher, die wir ja alle wollen, aber wenn sie dann in Einspeiserichtung die Netze blockieren, dann ist es absolut kontraproduktiv.
Eine Sache, die auch relevant ist. Schlagwort KI statt Kupfer. Die Digitalisierung soll ja auch eine Rolle spielen oder zunehmend eine Rolle spielen, dass man weniger Netzausbau vorantreiben, weniger Kupfer verlegen muss, sondern besser mit bestehenden Kapazitäten auskommt. Was ist zum Thema Digitalisierung drinnen im LWG?
Ich glaube, es wurde schon mehrfach angesprochen. Ja. Ziel ist es, dass wir die Netze bestmöglich und kosteneffizient nutzen. Und wir werden einfach im zukünftigen Stromsystem eine Vielzahl von Leistungspeaks haben, sowohl in Einspeiserichtung als auch in Verbrauchsrichtung. Und es würde, sagen wir mal, aus Kostensicht kaum finanzierbar sein, wenn wir die Netze auf diese großen, auf diese hohen Peaks, die sehr selten auftreten, dimensionieren würden. Ja, von daher ist der Gedanke, besser reinzuschauen, was passiert in den Netzen, wie ist die Auslastung und die Netze dementsprechend zu planen mit den diversen Steuerungsoptionen für Netzbetreiber und ökonomischen Anreizen für Verbraucher. Auf der anderen Seite würde ich das nicht am Ende zusammenfassen unter dem Slogan KI statt Kupfer, sondern es braucht definitiv beides. Wir werden einfach eine massive Ausweitung haben des Stromverbrauchs bis 2050, bis die Dekarbonisierung vollständig ist. Von daher, es braucht jedenfalls beides.
Okay, das heißt, wenn wir weiterhin Kupfer verbrauchen, natürlich auch die Digitalisierung kostet was, werden die Netzkosten steigen. Franz, wie siehst du das Thema im ELWG abgebildet, der Umgang mit steigenden Netzkosten?
Wann ist ein Netz effizient? Wann ist ein Netz kosteneffizient? Wir haben heute schon viel dazu gehört. Ein Netz ist dann, glaube ich, aus meiner Sicht kosteneffizient, wenn konstante Leistungen in beide Richtungen über möglichst lange Zeit anfallen. Das heißt, wenn viel Strom mit möglichst konstanten Leistungen transportiert wird, dann ist es günstig und billig. Das ganze LWG baut auf Flexibilitäten und Speicherbewirtschaftung und im Endeffekt sind sehr, sehr viele dieser Inhalte genau dafür da, um Netze möglichst lange und möglichst effizient zu nutzen. Darum, das auf einige wenige Punkte herabzubrechen, funktioniert nicht. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Punkte genau dafür da sind, um die bestehenden Kapazitäten bestmöglich auszunutzen.
Das heißt aber auch, und das haben wir heute schon öfters gehört, Franz, und ich bin jetzt ein bisschen ein Advocatus Diabolus, Direktleitungen, Energiegemeinschaften, mehr Eigenverbrauchsoptimierung sorgen alle dafür, dass der Netzbezug reduziert wird. Vielleicht die Menschen sich selbst stärker mit Strom versorgen. All das wird dazu führen, dass die steigenden Netzkosten auf weniger kWh umgelegt werden. Gibt es da irgendwelche Ansätze im ELWG, um das Problem ein bisschen auszugleichen?
Ja, du sprichst hier einen sehr schmerzhaften Punkt wahrscheinlich für die Netzbetreiber an. Weil durch mehr Speicher wird zumindest in erster Linie der Bezug des Eigenverbrauchs in der Kombination mit Photovoltaik und Eigenerzeugung deutlich reduziert. Das heißt, der Divisor geht verloren. Es wird weniger Strom zu den Endkunden geliefert. Auf der anderen Seite wissen wir alle und wir rechnen alle damit, dass der Gesamtstromabsatz deutlich zunehmen wird. Und das wird sich auch durchaus positiv auswirken. Aber was wir definitiv brauchen werden in ferner Zukunft, ist einfach eine Anpassung des Tarifierungssystems in Richtung Leistung auf alle Fälle. Die sehr lange diskutierte Möglichkeit hier auch Tarife einzuheben für eingespeisten Strom, die ja schlussendlich dann mehr oder weniger gefallen ist, haben wir heute überhaupt nicht diskutiert.
Genau, das ist der Punkt, den ich mir jetzt noch zum Schluss
wollte. Wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, hier die Finanzierung auf breitere Beine zu stellen. Wurde nicht gemacht, war politisch nicht durchsetzbar, verstehe ich auch. Aber das ist definitiv ein Problem. Wir verlieren jetzt schon von den 3 Milliarden, die das Netz kostet, gehen mit Sicherheit 150 bis 200 Millionen durch Eigenerzeugung verloren. Und die Kosten des Netzes entstehen durch Leistung und nicht durch Kilowattstunden und Arbeit. Darum braucht es hier einfach über das LWG hinaus auch noch Maßnahmen, die man für die Zukunft andenken muss, wie wir diese Finanzierung auf breitere Beine stellen.
Ich meine, ich glaube, das ist schon auch in den Diskussionen der letzten Jahre klar geworden, dass dieser stärkere Fokus, du sagst es, bei dem Netzausbau geht es um die Leistung, die momentane Leistung, die Spitzenleistung eigentlich, die da drüber fließen muss, dass auch die Leistung stärker bepreist wird bei den Netzentgelten. Auch eine Frage in Vorbereitung war, ob es denn möglich ist, dann die Netzentgelte an der monatlichen Leistungsspitze zu bemessen. Ich glaube, das ist sicher was dann die E-Control diskutieren wird, die Gewichtung stärker zu den leistungsorientierten Netzentgelten, weniger von der Arbeit, von den KWH-Bezugen hinzugehen zu den KW-Bezug. Jasper, siehst du da noch irgendwo Handlungsspielraum?
Vielleicht noch zwei Punkte, die zu erwähnen sind. Zum einen, es wurden gerade vom Franz die Ausnahmen angesprochen, beispielsweise durch Direktleitungen, beispielsweise durch die Energiegemeinschaften oder durch die aktuell noch sehr starke Bepreisung von Arbeit anstelle von Leistung. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, dass halt die Zahlerbasis sich verringert. Gleichzeitig sehen wir im ELWG hier ein Monitoring vor, dass die E-Control sich zum ersten Mal tatsächlich eine Vorausschau auch der Entwicklung der Netznutzungsentgelte machen muss, auf 10 Jahre im Voraus, auch unter Berücksichtigung von Flexibilitäten. Das schafft auch für Verbraucher Planungssicherheit, wenn sie beispielsweise Investitionen in neue flexible Verbrauchsanlagen tätigen, beispielsweise große Wärmepumpen anstelle einer Wärmebereitstellung über thermische Anlagen. Da ist natürlich sind die Strompreise ein ganz wesentlicher Teil und damit einhergehen natürlich auch die Netzentgelte. Und es ermöglicht auch, schneller darauf zu reagieren und die Netzentgeltsystematik zu ändern, beispielsweise stärker auf Leistungen abzustellen. Also ich glaube, das ist ein kleiner, aber feiner Punkt, der auch hier zu erwähnen ist. Und als weiteren Punkt möchte ich auf jeden Fall auch nochmal die zeitvariablen Netzentgelte hervorheben, die als sozusagen als Option eingeführt werden. Wir schaffen da eigentlich eine Parallelstruktur zum Wahlrecht bei den dynamischen Stromtarifen. Bei den dynamischen Stromtarifen hat jeder Kunde das Wahlrecht zwischen einem fixen Stromtarif und einem dynamischen, der den Börsenpreis widerspiegelt. Und wir schaffen jetzt hier die Parallele bei den Netzentgelten, dass jeder Kunde, auch jeder Netznutzer das Recht hat, auf ein zeitvariables Netzentgelt hat. Und das dürfte aus fachlicher Sicht zu insbesondere den Einsatz von flexiblen Verbrauchern und insbesondere Wärmepumpen und E-Mobilität substanziell beanreizen, weil man das E-Auto oder die Wärmepumpe insbesondere dann auf Volllast laufen lässt oder laden lässt, wenn es zum einen halt viel erneuerbaren Strom gibt und auch zum anderen die Netzsituation es zulässt. Und zuletzt eine persönliche Anekdote dazu. Als ich vor 3 Jahren angefangen habe im Ministerium, habe ich mit einem geschätzten Kollegen diesbezüglich gesprochen zu den zeitvariablen Netzentgelten. Und er meinte zu mir, das kommt in Österreich, das wird nie kommen oder ist nicht machbar. Und jetzt 3 Jahre später haben wir es als Wahlrecht eingeführt mit dem ELWG. Also ich finde, das zeigt sehr schön, manchmal kann es dann doch sehr viel schneller gehen, als man es vielleicht sonst gewohnt ist.
Super. Ja, ich meine, das Charmante, das auf den Netzentgelten aufzuhängen, ist halt auch, dass man es noch stärker lokalisieren kann. Wir haben gehört, Netzrestriktionen gibt es oftmals sehr lokal und wenn ein Netzbetreiber in seinem Versorgungsgebiet halt dann auch lokale Netzrestriktionen hat zu gewissen Zeiten, dann kann man das sehr gezielt eben lokal adressieren. Währenddessen, wenn es ein gesamtes Entgelt für ganz Österreich gäbe, dann ist wieder weg mit dieser Lokalisierung. Also vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt dahingehend.
Genau, und da kann man vielleicht auch anknüpfen, weil es zum einen um den Betrieb geht und zum anderen aber auch um die Standortwahl. Mhm. Und da gibt es beispielsweise vom JRC eine Studie, die sagt, wenn wir die neuen Rechenzentren oder neue Elektrolyseure an Standorten platzieren, die, sage ich mal, nicht system- oder netzdienlich sind, dann explodieren uns tatsächlich die Netzkosten. Ja. Und was wir hier mit dem ELWG auch einführen, sind sogenannte Lokationssignale, Standortsignale. Die Netzanschlussentgelte werden reduziert für neue Erzeuger und Verbraucher, sofern sie sich tatsächlich halt an guten Standorten platzieren, wo es halt noch stärkere oder freie Netzkapazitäten gibt.
Das ist ein sehr spannender Punkt auch, ja. Ich meine, für ganz große Anlagen wird natürlich eher ein neues Netz gebaut oder das Netz ertüchtigt. Keine Ahnung, jetzt der Zentralraum Linz beispielsweise mit den Lichtbogenöfen oder auch den dort in der Nähe angesiedelten Rechenzentrum, dass er startet mit, glaube ich, 200 MW Anschlussleistung und dann bis auf 1 GW raufgehen will, also gigantische Ausmaße, die das tatsächlich dann auch annimmt. Ein wesentlicher Diskussionspunkt in dieser Sache waren ja dann auch die Netznutzungsentgelte. für Einspeiser. Also diese zwei Wörter, die da im Paragraph 128 drinnen gestanden sind, noch bis unmittelbar eigentlich vor Beschluss des Gesetzes, die für sehr viel Diskussionen gesorgt haben, die man übrigens auch zeitvariabel hätte natürlich ausgestalten können. Also das muss ja auch nicht als Pauschale umgesetzt werden. Die waren auf jeden Fall ein wesentlicher Diskussionspunkt. Die sind jetzt Geschichte und der Paragraph 128 schaut jetzt wieder so aus eigentlich wie früher. Dafür gibt es einen Paragraph 75a. Jasper, was steht da drinnen?
Ich glaube, die Kernmessage ist, und du hast gerade bereits angesprochen, die Netznutzungsentgelte für Einspeiser, so wie sie medial doch sehr intensiv diskutiert worden sind, die gibt es nicht mehr. Und insbesondere die Häuslebauer oder die Leute mit einer privaten PV-Anlage bis 20 kW netzwirksame Leistung, das sind dann Anlagen, die von der Modulspitzenleistung teilweise sogar deutlich größer sind, die müssen definitiv keine Einspeisekosten zahlen. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass ein Versorgungsinfrastrukturbeitrag für große Erzeuger eingeführt wird. Dieser Erzeugerbeitrag soll tatsächlich dafür sorgen, dass die Netzfinanzierung fairer aufgeteilt wird zwischen Verbrauchern und Erzeugern, aber gleichzeitig Planungssicherheit sorgen soll für neue Investoren in erneuerbare Energie. Von daher ist vorgesehen, dass dieser Erzeugerbeitrag auf 0,5 Euro die Megawattstunde gecapped ist.
0,5 Euro pro Megawattstunde und damit kommen wir, wenn wir die gesamte Netzeinspeisung, also ohne die 20 kW Ausnahme uns anschauen, irgendwo in die Größenordnung, ja, wahrscheinlich 25 bis 30 Millionen pro Jahr. Ja.
Ganz gut. Genau.
Also doch eher überschaubar, aber es gibt ja von den Erzeugern auch an anderer Stelle noch einen höheren Beitrag oder wenn ich an die Netzanschlussentgelte denke, oder?
Ich glaube, ganz so pauschal kann man es nicht sagen. Es gibt im LWOG die Netzanschlussentgeltpauschalen für Einspeiser. Die wurden tatsächlich valorisiert. Gleichzeitig stellen wir nicht mehr auf die Engpassleistung ab, sondern auf die netzwirksame Leistung. Das heißt, mit einer, ich sag mal, gut gewählten Anlagenkonfiguration zusammen mit einem Speicher beispielsweise, kann es durchaus sein, dass Erzeuger künftig, sofern sie halt tatsächlich auch wenig Netzausbaubedarf nach sich ziehen, dass die dann tatsächlich sogar weniger Netzanschlussentgelte zahlen. Es ist, wie gesagt, geknüpft daran, dass sie wenig wenig Netzkosten verursachen. Mhm. Ja, und ich hatte es vorhin angesprochen, bei einer systemdienlichen Standortwahl gibt es auch sozusagen Reduktionen. Das heißt, im Grunde, wir zielen stärker auf Verursachergerechtigkeit ab. Einspeiser, die, ich sag mal, hohe Netzkosten verursachen, werden etwas stärker gebeten, zur Netzfinanzierung beizutragen, gleichzeitig aber mit ökonomischen Anreizen die Systemkosten gering zu halten.
Sehr spannend, ja. Ja, ich glaube, dieses Thema der Netzkostenfinanzierung, das wird uns auch noch länger begleiten. Früher oder später wird man sich Gedanken darüber machen müssen, wie man damit umgeht, sage ich mal jetzt sehr salopp. Wunderbar. Zum Abschluss. Céline, gibt es jetzt sowas wie einen Fahrplan für das Gesetz? Ab wann tritt was in Kraft und wann werden die unterschiedlichen Neuerungen in die Realität umgesetzt?
Ja, also am 17. Dezember hat das LWG ja den Bundesrat passiert. Das bedeutet, dass jetzt noch die Unterzeichnung einerseits durch den Bundespräsidenten und durch den Bundeskanzler bedarf. Und dann kann das LWG im RIS veröffentlicht werden. Es kommt ins Bundesgesetzblatt und mit der auf die Kundmachung folgenden Tag tritt das LWG grundsätzlich in Kraft. Es gibt aber eine ganze Reihe an Ausnahmebestimmungen vom Inkrafttreten, die betreffen beispielsweise den Sozialtarif, den wird es dann ab April 2026 geben, oder eben, wie schon angesprochen, die Neuerungen bei der gemeinsamen Energienutzung mit 1. Oktober und auch ganz wichtig, die Neuerungen bei den Netzentgelten. Das ganze neue Regime wird dann mit 1.1.27 in Kraft treten.
Mhm. So der Diskussionsprozess bis dahin abgeschlossen ist, ja. Da braucht es ja auch noch zwei Verordnungen, eine Grundsatzverordnung und eine wie wir das schon hatten, eine Systemnutzungsentgelteverordnung. Genau. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was denn im Gesetz steht. Hättet ihr noch einen Wunsch gehabt, was ins Gesetz rein soll? Fehlt auch aus eurer Perspektive noch was für die nächste Novelle? Wer mag anfangen?
Ja, also ich glaube, das Gesetz hat 141 Seiten und natürlich gibt es auch aus juristischer Sicht an der einen oder anderen Stelle vor allem auch noch Nachbesserungsbedarf, Stichwort Rechtssicherheit beim Preisänderungsrecht beispielsweise. Ich glaube, man muss jetzt am Anfang mal schauen, wie das Ganze anläuft, und ich bin mir sicher, dass es dann, sobald es auf eine erste Novelle zugeht, und es wird sehr bald eine erste Novelle geben, ich habe vorhin nachgeschaut, das LWOG 2010 ist in den 15 Jahren 12-mal novelliert worden, dass dann sehr viele Wünsche auf uns zukommen werden. Also da sind wir schon sehr gespannt.
Herr Sedin hat es gerade angesprochen, das Gesetz ist tatsächlich sehr umfassend und wir haben jetzt knapp anderthalb Stunden diskutiert und viele Punkte sogar noch gar nicht angesprochen, die durchaus sehr entscheidend sind. Ich meine, ich möchte sie nur stichpunktartig nennen hier. Wir haben das Versorgungssicherheitsassessment, das bis Ende 26 kommen soll, das substanzielle Auswirkungen auch haben wird auf die Kraftwerkstrategie, die sich die Bundesregierung vorgenommen hat in ihrem Regierungsprogramm. Wir haben ein Flexibility Assessment vorgesehen, Flexibilitätsassessment, das mit der EMD vorgegeben wurde, da worüber wir vor zwei Jahren gesprochen haben. Mhm. Wir haben eine Grid Hosting Capacity Map vorgesehen. Das heißt, Netzanschlussbegehrende können sich angucken, wo freie Netzkapazitäten sind. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr viel im Gesetz bereits drin. Von daher wäre es vermutlich anmaßend zu sagen, es braucht jetzt gleich noch X und Y. Gleichzeitig ist man natürlich auf Fachebene womöglich schon immer einen Schritt weiter und denkt an die nächsten Punkte, und ich glaube, also zwei Bereiche, wo man vielleicht in der Zukunft stärker drüber nachdenken kann, ist zum einen wirklich die Wechselrate bei den Endverbrauchern, bei Stromtarifen. Wir haben in Österreich einfach eine sehr geringe Wechselrate von, ich glaube, knapp 4% der Stromkundinnen und Kunden, die wechseln pro Jahr. Die im Vergleich zu den Börsenpreisen sind die Haushaltstarife relativ hoch. Da besteht wirklich enormes Einsparpotenzial. Im EWG haben wir zwar eine Vielzahl von Elementen, um die Kunden dazu bewegen, häufiger den Stromtarif zu wechseln. Aber ich glaube, vor kurzem gab es ja diesen BWB-Bericht. Da sind durchaus auch noch die ein oder andere Maßnahme aufgeführt. Also in die Richtung könnte man denken. Genau, das ist das eine. Und das andere, ich glaube, dass mit den verbesserten Rahmenbedingungen für Speicher jetzt wirklich einiges auf die Netzbetreiber zukommt. Und die Frage ist, wie gehen Sie tatsächlich mit dieser Flut an Speicheranfragen um? Mhm. Ich glaube, eine kleine, aber feine Sache wäre, wenn wir nicht x Anschlussportale hätten für neue Netzanfragen, sondern dass das gebündelt ist. In Portugal beispielsweise gibt es einen One-Stop-Shop für Netzanschlussbegehren. Mhm. Das heißt, man geht einfach auf diese Seite unabhängig vom Standort. Man muss sich nicht auf jeweils die neue Website vom nächsten Netzbetreiber anschauen. Das wäre eine kleine, feine Sache, die man vielleicht in der Zukunft angehen könnte.
Und die vielleicht den ganz kleinen Verteilnetzbetreibern auch das Leben erleichtern würde.
Genau.
Ja. Gut, Celine, aus der Perspektive einer Energiejuristin, gibt es für dich irgendein Learning in dieser Sache?
Ich habe einiges gelernt jetzt in den letzten Monaten. Und wenn du mich jetzt aus Perspektive einer Legistin fragst, dann vor allem auch, wie viel kleine und große Herausforderungen dieser ganze Logistikprozess in sich hat, an dem man zuerst gar nicht denkt. Ein sehr plakatives Beispiel ist, wenn du jetzt in diesem 191-Paragraphen-Gesetz relativ weit vorne einen Paragraphen streichst, dann musst du das alles händisch nachnummerieren. Es ist nämlich so, dass wir mit einem Logistiktool arbeiten, damit das RIS, also damit die Einspielung ins RIS dann möglich ist. Und dieses Logistiktool hat keine automatische Verweiskorrektur, kann auch nummerieren. Also du musst alles mit per Hand nachnummerieren, alle Verweise nachziehen. Und da habe ich gelernt, sehr viel Zeit einplanen. Und ansonsten, um in der ELWG-Terminologie zu bleiben, vor allem Flexibilität. Uns im Energierecht wird sicher nicht langweilig. Wir haben jetzt noch sehr viele Projekte in der Pipeline und es gibt immer dieses Spannungsfeld zwischen den unionsrechtlichen Vorgaben und was ich sehr stark lernen habe müssen, vor allem auch zwischen der technischen Machbarkeit und natürlich dem Zeitdruck im Gesetzgebungsprozess. Und da gibt es schon sehr viele Herausforderungen, die von allen Seiten Flexibilität erfordern. Aber was ich auch mitnehmen darf, ist, dass die Einhaltung von schier uneinhaltbaren Fristen trotzdem immer möglich ist, wenn es ein motiviertes Team gibt und der Team Spirit passt. Das waren Sachen, die ich mitnehmen werde.
Das ist auch was, das mir eindeutig aufgefallen ist in den letzten Jahren, aber vor allem auch auf den letzten Metern seit dem Sommer, was ihr da an Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt habt, das war unglaublich. Ich würde da jetzt einen Strich drunter machen und würde sagen, wir geben uns noch die Chance, zu einer Standardrubrik zu kommen bei Peter Schul, das Fundstück. Jeder erzählt kurz was über eine Zahl, einen Artikel, irgendwas, das ihm untergekommen ist. Celine, hast du uns was mitgenommen?
Ja, ich bin drüber gestolpert über den Smart Meter Monitoring Bericht der E-Control. Und demnach gibt es in Österreich jetzt einen Smart Meter Ausrollungsgrad von 96,9%. Also das sich selbst gesteckte Ziel von 95% ist übererfüllt worden. Und wir haben, glaube ich, auch von Franz und generell in der Folge jetzt schon sehr oft drüber gesprochen, wie wichtig die Smart Meter sind, dass sie unverzichtbar sind für Energiegemeinschaften, aber auch eben als Voraussetzung für Lieferverträge mit dynamischen Preisen, die Monatsrechnung und. Und eben, das ist die Zahl, die ich mitgebracht hätte.
Wunderbar. Die Differenz auf 100, da sind wahrscheinlich auch einige dabei, die verweigern. Auch sowas gibt's. Ja, aber muss ich noch in die Details reinschauen, das ist spannend, ja. Jasper, was hast du uns mitgenommen?
Ich habe etwas Abstraktes mitgenommen. Wir haben vorher bereits drüber gesprochen, über die sehr intensiv geführte Debatte zu den Einspeisernetznutzungsentgelten. Ich habe mit vielen Leuten aus der Branche darüber gesprochen. Es gab einige, die, sage ich mal, keine Lust mehr haben, auf die Diskussion die weiterzuführen. Aus fachlicher Sicht finde ich die natürlich schon sehr, sehr spannend. In Österreich haben wir jetzt erstmal einen Strich drunter gezogen. Gleichzeitig ist es so, dass sie in Deutschland aktuell gerade sehr intensiv weitergeführt wird, und zwar durch die Bundesnetzagentur mit dem AGNES, sogenannten AGNES-Prozess. Da geht es um die allgemeine Netzentgeltsystematik. Da stehen jetzt im Januar eine Vielzahl von Stakeholder-Workshops an, zu denen man sich online dazuschalten kann. Da geht es um dynamische Netzentgelte, da geht es um die Einspeisernetzentgelte. Also wer sich für die Debatte interessiert, der kann dort, sag ich mal, weiter teilnehmen. Und mir wurde von einem geschätzten Kollegen aus der Branche, wurde ich auf eine Stellungnahme aufmerksam gemacht vom BEE, das ist der Bundesverband Erneuerbare Energie, also praktisch der Dachverband für erneuerbare Energie in Deutschland. Und der BEE hat Stellung genommen zu dem Netzentgeltprozess der Bundesnetzagentur und hatte da durchaus eine etwas andere Position bezogen, als wir es von unseren österreichischen Stakeholdern kennen. Also das finde ich sehr interessant, dass es da durchaus auch unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven auf diese Thematik gibt.
Ich glaube, dieser Blick nach Deutschland ist unglaublich wichtig, auch für Österreich, weil die Ressourcen in Österreich sind begrenzt. Wir können nicht über alles 100.000 Studien, Diskussionsprozesse machen. Das passiert gerade mit sehr viel mehr ökonomischer Firepower in Deutschland auch. Die diskutieren das auch sehr transparent, nämlich die Stellungnahmen, die Konsultationsbeiträge, alles verfügbar. Ich glaube, da können wir sehr, sehr viel lernen, auch für die Neugestaltung der Netzentgelttarife in Österreich. Klar gibt es einen Unterschied zu Deutschland, topografischer Natur, auch was die Energieerzeugungstechnologien betrifft. Offshore-Windkraft haben wir relativ wenig und werden wir auch wenig haben. Aber trotzdem, da können wir sicher davon lernen. Franz, was hast du für ein Fundstück?
Ich habe mir erst lange überlegt, was ich mitnehmen soll. Dann ist mir ein uraltes Konzept in die Hände gefallen. Stromspeicher, das wir mal erstellt haben, 2017. Analyse von Speichermöglichkeiten. Und ich habe das kurz durchgeblättert heute früh und habe feststellen müssen, dass wir damals schon im Wesentlichen alle Probleme erkannt haben, die wir jetzt immer noch haben. Und abschließend tätig gern damit, wir sehen das ganze System, vor allem in den Netzen, in einer irrsinnigen Transformation, mit einer großen Transformationsgeschwindigkeit. Uns geht es viel zu langsam, den Netzbetreibern geht es viel zu schnell. Die Netzbetreiber, die historisch gelernt haben, Kupfer und Aluminium zu vergraben, Trafostationen zu bauen und die aus einem Versorgungssicherheitsdenken kommen, die sind jetzt gezwungen, auf Digitalisierung zu setzen und das gesamte Denken in ihrer Konzernwelt in Richtung Daten und Digitalkonzern sich zu entwickeln. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und ohne der Digitalisierung können sie die ganzen Flexibilitätsmärkte nicht bewirtschaften und alle anderen Anforderungen, von denen wir heute gesprochen haben, werden sie nicht schaffen. Darum glaube ich, dass das ist der wichtigste Schritt, der auch aus dem Gesetz abzuleiten ist. Sie müssen hin zu Datenkonzernen werden. Sie müssen lernen, Daten zu verarbeiten. Zuerst sammeln, dann müssen sie sie verarbeiten und dann müssen sie die notwendigen Maßnahmen setzen, um auch bei Speichern eingreifen zu können, bei Einspeisern eingreifen zu können. Also das geht weit über das hinaus, was Netzbetreiber jetzt gewohnt sind, Strom irgendwo zu übernehmen und zu den Kunden zu bringen. Sie kriegen eine sehr, sehr viel herausfordernde Aufgabe.
Mhm, so ist es. Eine Herausforderung sind natürlich auch Energiepreise, Strompreise. In dem Zusammenhang wird mehr oder weniger faktenbasiert diskutiert. Ich habe mir ein Fundstück rausgegriffen, also eine Zahl, die ich selbst berechnet habe. Und sie hat zu tun ein bisschen mit diesen Stimmen, die man doch jetzt immer öfters hört, wenn es darum geht, dass Österreich doch so viele Erneuerbare hat und dann doch einen höheren Strompreis und wir sollten so ein bisschen mehr abschotten, auf Import, Export verzichten oder eigentlich eher auf den Export verzichten. So ein bisschen Rückwärtstendenzen, was die Integration in den europäischen Markt betrifft. Wir haben 2024 Nettoexporte in der Höhe von 4,5 Terawattstunden gehabt über dieses ganze Jahr, auch einen sehr hohen erneuerbaren Anteil gehabt, von mehr als 90% bilanziell betrachtet über das ganze Jahr. Hatte zu tun mit sehr guter Wasserkrafterzeugung, mit sehr überdurchschnittlicher Wasserkrafterzeugung, sehr viel Windkrafterzeugung, auch der Photovoltaikboom, der schon sehr stark gewirkt hat, auch 2024 dazu geführt hat, dass wir ein Nettoexporteur waren. 2025 schaut das dann doch wieder ein bisschen anders aus, vor allem jetzt in den Wintermonaten. Die Wasserkraft ist heuer sehr stark unterdurchschnittlich, also eher am Minimum dessen, was wir aus der Vergangenheit kennen, was heißt, dass wir auch sehr viel Strom wieder importieren müssen. Und wir stehen aktuell bei fast 5 Terawattstunden Nettoimporten und das mit Mitte Dezember. Wenn wir uns die einzelnen Viertelstunden anschauen, die bisher vergangen sind im Jahr 2025, das sind irgendwas bei 32.000 Viertelstunden, dann waren wir zu 2/3 dieser Zeit Nettoimporteur, haben also mehr Strom importiert nach Österreich, als wir gleichzeitig in dieser Viertelstunde exportiert haben. Und ich glaube, das zeigt schon auch auf, wie wichtig Import neben dem Export sicher auch ist für Österreich, um eine möglichst kostengünstige und stabile Stromversorgung hinzubekommen. Also ein wichtiger Punkt, glaube ich, wenn es um dieses Thema geht, sich da vielleicht stärker abzukoppeln. Nein, ich glaube, das ist der falsche Weg. Und diese Zahlen zeigen es auch, dass Österreich angewiesen ist auf einen Nettoimport. Gut, das war's. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen. Franz Angerer, danke, dass du da warst.
Danke, Christoph.
Jasper Geipel aus dem BMWett, vielen lieben Dank, Jasper.
Danke, es war mir eine Freude.
Die Celine ist schon leise verschwunden, ist nicht mehr da. Die Arme muss jetzt nach St. Pölten. Aber um dort was Positives zu machen, nämlich in einem Webinar zum Thema Energiegemeinschaften über das ELWG zu berichten. Vielleicht verlinken wir da auch die Nachbetrachtung noch in den Shownotes. Aber ich bedanke mich auf diesem Weg auch herzlich bei der Celine, dass sie da war, wie auch bei den Hörern und Hörerinnen. Das war's bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.